Hallo Thomas.
Hallo Marie.
Schön, dass du da bist. Ich habe dich so ein bisschen ins Blaue hinein angeschrieben. Also wir kannten uns vorher nicht, also wir haben uns gestern erst kennengelernt. Ich bin über ein, wenn ich das so sagen darf, etwas nerdiges Buch von dir gestolpert. Du hast ein Buch geschrieben über Konjunktionen und da dachte ich gleich, wow. Und habe dich angeschrieben und ich freue mich jetzt sehr, dass du da bist. Kannst du vielleicht kurz dich vorstellen und sagen, wo du so herkommst?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich kam gestern aus Karlsruhe hierher gefahren. Da arbeite ich seit einem Jahr an der Kunstakademie und unterrichte dort Bildungswissenschaften, also im Lehramtsstudiengang für angehende Kunstlehrer. Und eigentlich komme ich auch direkt von dort, habe dort studiert. Also es ist quasi eine Rückkehr an das Haus. Und würde auch sagen, dass ich am direktesten eigentlich von der Kunst herkomme, mich das am meisten interessiert. Und aus der Kunst und mit der Kunst sich dann diese Theorieinteressen auch aufgetan und intensiviert haben, in denen es dann zu dem etwas speziellen Buch auch gekommen ist, das du gleich angesprochen hast und das uns jetzt so zusammengeführt hat.
Also du hast Kunst studiert, praktisch, und unterrichtest jetzt aber Theorie.
Genau, genau. Also damals war es auch ein Lehramtsstudium Kunst. Und mich hat es dann aber, dadurch, dass es sehr, sehr frei war, dieses Studium, und ganz stark auf die freie künstlerische Arbeit ausgerichtet war, war das eben möglich, dass die Interessen sich sehr aus einem selbst heraus entfalten konnten. Und das war bei mir dann neben einer sehr handwerklichen Atelierpraxis dann eine recht theoretische Schreibtischpraxis auch, die sich da angefangen hat zu entwickeln und zu intensivieren. Und beides eigentlich wunderbar zusammenging.
Das lief also bei dir parallel, also ja, nicht hintereinander. Du hast nicht in der Praxis angefangen und bist dann rüber gemacht, ja, sondern das ging bei dir Hand in Hand.
Genau, im Studium definitiv. Und nach dem Studium aber war dann doch irgendwo eine Fokussierung dann notwendig. Also ich bin dann nicht in der Lehrerausbildung geblieben und in den zweiten Ausbildungsabschnitt des Referendariats, sondern hatte das Angebot bekommen zu einer Doktorarbeit. Und habe das sehr gerne angenommen und konnte dadurch in meiner Arbeit weiter drinbleiben und hatte nicht irgendwie so einen Bruch, als den ich das empfunden hätte. Oder alles andere hätte ich als solchen empfunden. Und das war ein großes Geschenk, das machen zu können, angeboten zu bekommen. Und eine ganz, ganz tolle Zeit, einfach nochmal noch intensiver. Und da war es dann fast ausschließlich dann Schreibtisch, unterbrochen von einer größeren Einzelausstellung, die dann aber eher so punktuell da mittendrin saß.
Hatte die dann irgendwas mit deiner theoretischen Arbeit zu tun oder lief das parallel?
Ja und nein. Also von außen betrachtet, glaube ich, sieht das aus wie zwei Paar Schuhe. Und von innen heraus fühlt sich's ganz nah beieinander an, auch wenn das ganz unterschiedliche Medien sind. Das eine halt ganz bildhaft und installativ und ganz aus der bildenden Kunst heraus und das andere halt nur Text und es gibt nur ein Bild in dem Buch und das ist außen drauf und nicht innen drin. Aber vom Gefühl her ganz, ganz nah beieinander. Und
ja. Und deine Doktorarbeit, das ist nämlich auch dieses Buch geworden, ne? Also genau, das Buch über Konjunktionen.
Ja.
Heißt auch Konjunktion,
ja,
ist beim Transkript Verlag erschienen.
Genau. Ja.
Ja. Ja. Und ja, aber nicht, genau, also wir haben heute, was ich eigentlich sehr schön finde, wir haben uns kein Thema gesetzt. Also wir haben nicht gesagt, dass dein Buch ist jetzt das Thema oder Konjunktionen sind das Thema, sondern wir haben einen wenn man es überhaupt als Arbeitstitel bezeichnet, wir haben uns einen Satz, den du mir in einer E-Mail geschrieben hast oder in einem Gespräch gesagt hast, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, an irgendeiner Stelle hast du gesagt, ins Offene sprechen. Und dann haben wir das als uns als Satz genommen für dieses heutige Gespräch. Das heißt, wir wissen wirklich noch nicht, wo wir landen. Natürlich ist, wenn man sagt, wir nehmen uns vor, ins Offene zu sprechen, ist es natürlich trotzdem wieder eine Schließung oder eine Setzung, ist ja klar. Und trotzdem wissen wir noch nicht, um was es gehen wird heute, was ich sehr schön finde.
Ja, ja.
Genau. Und zu Anfang haben wir, jetzt haben wir es gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gefragt, ob wir nervöser sein müssten. Das fand ich irgendwie auch schön, weil das auch das Gespräch selber so ein bisschen, weil das gerade nochmal aufkam, dass so ein Gespräch, also wie, in welchem Zustand man eigentlich sein muss, um zu sprechen. Und wir haben gestern schon sehr viel gesprochen und heute Morgen auch ein bisschen gesprochen und fanden gerade, wir sind beide, jetzt fangen wir an aufzunehmen und wir sind beide nicht nervös. Was glaubst du, warum muss man nervös sein, um ein Gespräch zu beginnen?
Ich weiß nicht, ob man es muss direkt, aber ich mag es sehr gern. Also ich kenne es von Situationen vor dem unmittelbaren Beginn einer Rede, also bei Eröffnungsreden, bei Ausstellungen oder bei einer Tagung und auch vor dem unmittelbaren Beginn von den Lehrveranstaltungen. Da ist es ein bisschen weniger, weil es irgendwo schon so routinierter ist, aber trotzdem noch spürbar. Und ich mag das einfach sehr gern, den unmittelbaren Moment, weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist da eine große Leere. Ich habe das Gefühl, plötzlich, ich habe alles vergessen. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwas greifen oder herholen zu wollen. Das macht keinen Sinn. Und dann kommt immer deutlicher das Moment, so jetzt ist gleich der Zeitpunkt gekommen, es wäre gut, es fällt dir jetzt was ein.
Mhm. Ja, das kenne ich auch. Und man weiß, jetzt kommen gleich ganz viele Worte. Also es gleich wird alles aus Worten bestehen. Und dann gibt's kurz davor so die Ruhe vor dem Sturm mäßig. Mhm. So ein Moment, der eigentlich einer der Stille ist. Aber diese Stille produziert Nervosität, weil man eigentlich in dem Moment sich nicht weiß, ob man sich darauf verlassen kann, dass das jetzt was kommt.
Ja, ja.
Ja.
Die Erfahrung sagt irgendwo, ja, man kann sich darauf verlassen. Aber das ist so...
Aber es ist auch nur Erfahrung.
Genau, und es ist auf wackeligen Beinen. Mhm. Und die Stille ist stärker in dem Moment.
Ja, es ist eine Stille und es ist auch so was Unbestimmtes. Also in unserem, also wir haben jetzt die letzten zwei Wochen relativ viele E-Mails ausgetauscht und hatten auch so ein Gespräch davor. Und da hat sich schon so ein Motiv rauskristallisiert, was, glaube ich, in deiner theoretischen Beschäftigung auch wichtig ist, das Unbestimmte einfach. Und diese Stille ist ja dieses Unbestimmte, ne? Also, dass man da spürt und das sich als Stille bemerkbar macht.
Ja, ja, ja. Und da ist, glaube ich, auch der Konnex, dass in den Momenten das so ganz verdichtet, so ganz pointiert aufscheint.
Mhm.
Und mich das sehr grundsätzlich interessiert, dieses Moment. Und wenn ich da für mich alleine bin und darüber nachdenke oder das zu mir kommt auch immer wieder, dieses Thema, ist dann eher ausgebreitet und eher flacher ist und sich so langsam kommt und dann auch wieder ausklingt. Und in den Momenten aber, die dann eher sozialer Natur sind und mit einem Publikum oder mit, so wie jetzt hier, dass wir erstmal nur zu zweit sind und das Publikum aber irgendwie eventuell in der Zukunft dazu stößt, dann diese Verdichtung stattfindet. Aber es ist, glaube ich, dieselbe Art von offener Unbestimmtheit, die für mich da einen großen Reiz ausmacht und was ganz Wertvolles bedeutet.
Die Unbestimmtheit als Intensität eigentlich, ne? Das ist so eine, verdichtet sich dann zu dieser Intensität. Ja,
ja, ja, ich meine, das ist so eine bisschen so eine Ateliervokabel mit dem Intensiv. Mir wurde es auch schon immer wieder gesagt, irgendwie mit so einem Schmunzeln oder so einem leichten Hauch auch von Kritik, dass die Vokabel vielleicht auch ein bisschen schwierig ist oder viel braucht. Oder, aber ich halte trotzdem dran fest.
Und ich halte auch dran fest.
Möchte es nicht missen, dass es dieses Wort gibt und dass es da sich passend anfühlt.
Ja. Das ist interessant, wie du das jetzt genau, weil das mich an was denken lässt. Also durch deine, durch die Lektüre deines Buches, du hast ein langes Kapitel über einen Dialog zwischen Claire Panet und Gilles Deleuze rausgebracht unter dem Titel auch Dialog, ne? Oder Dialoge. Und da gibt's eine Stelle, wo Deleuze, also erstmal war ich dir so ein bisschen dankbar, weil ich hatte lange nichts mehr von Deleuze gelesen. Also hat einen festen Platz in meinem Herzen und in meinem Regal, aber war so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und jetzt habe ich das wieder so ein bisschen rausgezogen und habe mich so darüber gefreut. Und da gibt es eine Stelle in diesem Buch, wo er sagt, ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen muss ich jetzt gucken, was die richtige Übersetzung wäre. Er spricht von Concepts, also das sind dann die deutsche Übersetzung wären dann entweder Konzepte oder Begriffe, kann man wahrscheinlich, wird wahrscheinlich mal so übersetzt. Aber er sagt irgendwie, Konzepte, das geht nicht darum, dass sie wahr oder falsch sind, sondern das sind, die sind eigentlich auch wie Gerüche oder Farben oder Sounds, Töne, die, das sind einfach Intensitäten und man muss gucken, ob sie einem stehen, ob sie einem passen.
Ja.
Also man, als würde man sich, also das Kriterium ist nicht, stimmt es oder stimmt es nicht, ist es der korrekte Begriff oder der falsche Begriff, sondern es steht hier so eine Intensität und ich probiere den mal an und fühlt der sich gut an.
Ja.
Und jetzt gibt's und wir beide uns beiden oder wir beide scheinen zu denken oder zu fühlen, dass sich der Begriff Intensität intensiv anfühlt, auch wenn er vielleicht ein bisschen diskreditiert ist und wie andere oder vielleicht in manchen Kontexten als ein bisschen leer empfunden wird oder sich abgeschliffen hat.
Mhm. Ja. Ja, das ist eine gute Verknüpfung, dieses Schauen, ob man damit gerade was anfangen kann. Und bei Deleuze hat ich den Eindruck, auch wenn ich jetzt gerade nicht direkt in der Lektüre drin bin, aber was so stark für mich so mit raushalt und sich für mich mit seiner Person verbindet oder seinem Denken, ist, dass in diesem Schauen, ob man damit gerade was anfangen kann, ganz stark mitschwingt, auch zu schauen, ob dieser Gedanke, dieses Konzept, diese Überlegung etwas mit einem gerade anfangen kann. Dass das eigentlich beides ist. Ich hoffe, ich lege ihm da jetzt nicht irgendwas zu, aber das, manchmal ist es ja auch schön, wenn das so eine Lektüre-Erfahrung so ein bisschen zurückgetreten ist und noch so nachhalt und da auch dann nicht mehr klar ist, war das da drin oder hat sich das so nachträglich so draus gemacht und geformt, also das, ja.
Genau, das ist sozusagen die, was ja eigentlich heißt, dass Begriffe dann relativ sind und nicht so einen absoluten Wert haben, wie so ein Lexikon-Eintrag und dann haben wir eine Definition, sondern das muss irgendwie, da ist so ein Moment der Aktivierung drin, der gegenseitigen Aktivierung.
Ja, und vielleicht ist es sogar auch nochmal auf einer grundsätzlicheren Ebene angesetzt, und gilt dann auch für sowas wie Lexikonartikel, obwohl die natürlich unheimlich probieren, was zu klären und zu bestimmen. Das ist eher ein grundsätzlicheres Moment von Lesart, von und nicht nur Lesart, sondern ganz grundsätzlich so in die Welt schauen oder sich zu ihr verhalten betrifft. Dieses Moment von, was kommt da auf einen zu und wie geht man auf was zu und wie geht das miteinander?
Mhm.
Und der jenseits von dem, oder auch nochmal unabhängig oder parallel dazu, dass es so Bestimmungen gibt und dass man die braucht, um sich zu orientieren, aber dass die Grenzen dieser Bestimmungen durchlässig werden können auch, oder dass es in besonderen Momenten deutlich wird, dass die viele Lücken haben und dass die Grenze so meandert und nicht so scharf ist, wie man es angenommen hat oder wie man es auch annehmen muss, wenn man in bestimmten Momenten darauf angewiesen ist, sich schnell zu verständigen oder verständlich zu machen.
Ja, ich hatte dir gestern schon davon erzählt, dass ich habe noch mal für unser Gespräch nochmal von Roland Barth die Vorlesung Das Neutrum rausgeholt, das auch als Buch erschienen ist, aber es ist einfach das Manuskript für seine Vorlesung. Und in den ersten, also wenn er anfängt darüber zu sprechen und sein Publikum zu erklären, um was es gehen wird in dem Semester und was er mit dem Neutrum eigentlich meint und seine Methode offenlegt, da schreibt er zwei Sätze hintereinander, die für mich auf den ersten Blick, ich dachte, er hat doch zweimal den gleichen Satz geschrieben. Er sagt, das Neutrum definiere ich als das, was Paradigmen aussetzt. Und Paradigmen sind für ihn Dualismen, eigentlich Oppositionen, Begriffe wie männlich-weiblich zum Beispiel, also so eine binäre Aufspaltung. Und das Neutrum wäre was Drittes, so ein Raum dazwischen, irgendwas, was genau diesen Binarismus aussetzt. Also er sagt, ich definiere das Neutrum als das, was Paradigmen aushebelt. Und dann, nein, ich sag's nochmal, ich nenne das Neutrum das, was Paradigmen aussetzt. Und ich dachte erst, ist doch der gleiche Satz. Und dann geht's aber weiter, weil er einen Unterschied macht zwischen benennen und definieren. Und er will das Neutrum nicht definieren, sondern er sagt, er will es einem Namen unterstellen. Und dann hat er diesen Namen, der keine Definition ist, und da spricht so eine Offenheit raus von dem, glaube ich, was du gerade beschrieben hast. Also keine Fixierung, sondern ich habe das irgendwie auch gerade vielleicht erst gemacht, diesen Begriff, oder mir den irgendwie angeeignet. Und dann spricht er davon, wie er, an welchem Material er jetzt diesen Begriff entlanglaufen lässt und nimmt das Bild eines Wünschelroutengängers, der mit diesem Begriff an seiner Bibliothek vorbeigeht, durch die Texte geht und mal guckt, wo es ausschlägt. Dann ist dieser Begriff sozusagen nicht eine klar definierte Analysekategorie, sondern eher so mal so reinfühlen, wo was passiert. Ne? Und hat auch so eine Durchlässigkeit.
Ja, ja. Und auch ist ein wunderschönes Moment dieses Austausches zu sagen, halt, ich gehe nochmal zurück, nachdem dieses Definitorische gesetzt war im ersten Moment und oft ja auch so reflexhaft eigentlich nahe liegt, als erster Impuls so ein Klärungswunsch und ein Wunsch nach einer direkten Verständlichkeit und Handhabbarkeit der Dinge. Und im nächsten Moment dann aber, oder bei ihm dann wirklich ja vor dem Punkt ein Komma, nein, und ein Neuansatz, und ich gebe dem den Namen. Ich probiere mal aus, ihm diesen Namen zu geben. Und finde ich ein ganz schönes Moment, weil es ja sehr persönlich ist, was einer Sache einen Namen zu geben. Und auf der anderen Seite genau dieses Moment dann aber von es nicht unter diesen Namen stellen, sondern es klingt eher horizontal, was er macht. Er trägt den Namen heran an diesen Gedanken oder an das, was er vorhat, und schaut, ob es passt. Und er geht um die Sache herum mit dem Namen, oder ein wunderschönes Bild mit der Wünschelrute. Mhm. Und wo auch klar wird, der Name ist eher eine Variable und ein Versuch und ein Moment, nicht was über was drüber sich stülpen möchte, sondern eher umgedreht, wo er ausprobiert, welche Sache sich eigentlich an den Namen gut heftet. Vielleicht nicht direkt drüber stülpt, aber eigentlich auch wieder umgedreht, was wir gerade in Bezug auf Deleuze schon hatten, dass es eine Wechselseitigkeit ist und in diesem Raum der Wechselseitigkeit was passiert, was vorher nicht klar ist und was offen ist und durchlässig ist für auch noch ganz andere Dinge.
Ja, Deleuze schreibt auch in dem gleichen Text, spricht er dann von Ideen, die man haben kann, und das funktioniert wahrscheinlich im Französischen und im Englischen besser als im Deutschen, aber er sagt, es geht ihm nicht um just ideas, also im Sinne von just sozusagen die richtige Vokabel oder die richtige Idee haben, sondern just ideas, also einfach nur Ideen haben. Also im Französischen dreht das einfach um Idee, just und juste, oder jetzt reicht mein Französisch nicht aus, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber.
Ja, ja.
Also dass er einmal nur die Formulierung umwendet und dann wieder sich abwendet von dem richtig-falsch. Aber gleichzeitig da sowas Lässiges reinkommt, ne? Und auch so die Idee so ein bisschen abwertet, it's just an idea. Und gleichzeitig total aufwertet, weil man ja dann irgendwie so einen Spielraum hat und das eine Ermutigung ist, Ideen zu haben, ne? Also das muss gar nicht so schwer sein.
Ja, da ist Deleuze natürlich ein Fuchs. Weil klar ist, der sagt natürlich niemals Idee, wenn er nicht genau weiß, dass es da Platon gibt und alles, was dann danach kam und irgendwie abendländische Philosophiegeschichte heißt. Und gleichzeitig sich dieses Leichtfüßige rauszunehmen und sich an dem zu erfreuen. Und dass diese Gleichzeitigkeit, das war etwas, was ich ganz früh eigentlich mit Deleuze und Deleuze Guattari verbunden habe und was mir im Studium schon begegnet ist. Es war eine Freundin, über die ich eigentlich auch an die Akademie kam, die war vor mir schon dort und die hatte einen Philosophiekurs, gab es eigentlich einen, den man da irgendwie im Angebot hatte, damals vor mir belegt und den Einleitungstext aus den 1000 Plateaus.
Das Rhizom.
Das Rhizom darüber in die Hand bekommen. Und sie meinte sinngemäß, sie wusste gar nichts damit anzufangen. Sie war heillos überfordert. Sie hat sowas noch nicht gesehen, so eine Art von Text. Sie musste irgendwie an mich denken und hat mir ihre Kopie quasi übergeben. Und
also hat sie dir gegeben und gesagt, liest du das auch oder ich übergebe dir das ganze Thema, ich will damit nichts zu tun haben?
Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube beides. Schau das dir mal an, ob du damit was anfangen kannst. Mhm. Und für mich ist das gerade zu viel oder ich gebe das gerne ab und weiter an jemand anderen.
Aber ich finde irgendwie schön daran, dass sie das Gefühl hat, nicht sozusagen, ich mache das Buch wieder zu und stelle es weg, sondern als müsste sie es weitergeben. Ne?
Ja.
Also dann, das hat, weil das was mit dem zu tun hat, ob der Text, diese Gegenseitigkeit zwischen Text und Leser oder Leserin, also nicht, dann lässt man den Text wieder verstummen, sondern der Text will gelesen werden und dann muss ich jetzt aber, ist es irgendwie fast wie in meiner Verantwortung, den richtigen Leser dafür zu finden. Ich kann nicht die Buchdecke wieder zuklappen.
Ja, 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 so ein Moment, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich fand es ganz, ganz schön und bin ihr unheimlich dankbar, weil mir ging es komplett genauso. Ich habe den ersten Absatz gelesen und mir war schwindelig und ich war aber auch unheimlich getroffen davon, dass es sowas gibt und dass ich mich da gar nicht auskenne, aber eine ganz große Anziehung verspüre und mich dann viel mit diesem Text beschäftigt habe. Ich habe ihn immer wieder gelesen, auch eher, also das war keine akademische Lesart, das war so eine Atelier, so eine Künstlerlektüre. Und ich bin aber froh um verschiedene Hilfestellungen von außen, deswegen kam ich jetzt auch auf dieses Moment, mir klar werden haben lassen und mit der Zeit, mit jeder Lektüre eigentlich immer klarer werden lassen, wie viel Ordnung und Referenzen und Voraussetzungen da drinstecken und mit eingebaut sind in dieses Anarchische und auch in vielen Punkten, du hast glaube ich gerade so frech oder lapidar.
Lässig.
Lässig, ja, schöner. Gesagt. Und wie sich das verschränkt, dieses ganz wilde, ungestüme, was sich selbst nicht verbietet und sich selbst nicht runterdiszipliniert oder domestiziert und gleichzeitig aber diese eingebauten und nicht nur so versteckt, als versteckte Intellektualismen eingebauten Referenzen, sondern es klar ist, das ist ein Fundament. Und wenn man sich ernsthaft damit was beschäftigen mag und diese Beschäftigung oder der Gegenstand dieser Beschäftigung das eigene Nachdenken ist, dann kommt man da nicht drum rum. Und da ist schon ganz viel unbewusst auch eh in der eigenen Sozialisation passiert. Und es ist eine spannende Aufgabe, das klarer werden zu lassen. Und in einer Mischung aus Neuentdeckungen in sich selbst und Neuentdeckungen im Außen. Und diese Mischung aus Ordnung und Undiszipliniertheit, die fasziniert mich bis heute ungemein und lässt mich sehr auf die nächste Deleuze-Lektüre freuen.
Also ja, das ist ja kein Zerschmettern dessen, was vorher da war. Ne? Das ist eher so ein schon sehr intensives Arbeiten auch damit und sich was da rausholen oder klauen, stehlen. Das kommt in dem auch in diesem. Ich glaube, ich werde oft auf diesen Text verweisen, weil der mich so bewegt hat. Diese Dialoge zwischen Pani und Deleuze. Da schreibt in dem Fall ist es noch. Das ist interessant. Das schiebe ich kurz vorweg. Es fängt an das Buch, so dass das sind verschiedene Kapitel und ist immer zweigeteilt. Anfangs ist noch klar, beim allerersten Kapitel, der erste Teil ist von Deleuze geschrieben, der zweite ist von Panet geschrieben und später ist es aber nicht mehr klar. Also sind die nicht mehr unterschrieben. Aber wenn ich jetzt Deleuze sage, verweise ich auf dieses erste Kapitel, also auf seinen Teil. Und da spricht er das hat mich auf so einer Metaebene natürlich auch sehr interessiert, weil das heißt irgendwie a conversation, what is it for? Or why a conversation, what is it for? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also warum ein Gespräch führen vielleicht oder so. Und da geht es sehr viel um die Dynamik, die zwischen zwei Menschen entsteht, wenn sie sich unterhalten, was gute Gespräche sind, welche Gespräche nicht so gut funktionieren. Und aber auch im Allgemeineren, was hier geht es schon um das Zwischen zwischen zwei Gesprächspartnern und dann natürlich auch um Deleuze' Verhältnis zu Guattari, weil das natürlich eine sehr prägende Figur in seinem Leben war und zwischen den beiden sehr viel entstanden ist. Und da bringt er auf einmal den Begriff des Stehlens rein. Und dass er von das Stehlen nicht das gleiche ist wie Plagiieren oder Kopieren oder Imitieren, sondern Stehlen ist eigentlich das Gegenteil davon. Stehlen ist da auch was Gegenseitiges. Also ich stehle, man könnte jetzt sagen, auf unser Gespräch angewendet, ich stehle jetzt gerade was von dir, weil du, deine Gedanken, ne, also und mach was damit und du stiehlst aber gleichzeitig von mir. Und das ist aber so eine schöne Umdeutung dieses Begriffs oder so eine recht rührende, finde ich, Art und Weise, da irgendwie anzuerkennen, dass man gemeinsam ja an was arbeitet und natürlich aber das, was von dem anderen nimmt, aber auch was gibt. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass da in der Dynamik dazwischen was passiert. Wie war ich jetzt gerade drauf gekommen? Ich hatte das Gefühl, einen Bogen aufgemacht zu haben und jetzt kann ich ihn nicht schließen.
Macht nichts, ich schließe einfach an, so in der Luft.
Sprechen.
Ich schließe oben irgendwo in der Luft an. Weil ich mag das auch sehr gern, diese Vokabel, die ja kokettiert mit dem Unerlaubten und Unlauteren, gerade jetzt auch im akademischen Milieu, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber, so erinnere ich es, aber du bist näher dran gerade. Ich hab da jetzt den größeren zeitlichen Abstand zu, aber so erinnere ich es, dass im Diebstahl, so wie er ihn versteht, so in geistigen Dingen, sich ein großes Kompliment auch aussprechen kann, nämlich dem sich nicht mehr beherrschen können in Bezug auf eine Anziehung, die von etwas ausgeht. Und im besten Fall, und das wäre dann der lautere Diebstahl, wenn man das so nachträglich so nochmal differenzieren wollen würde, dieser Anziehung nicht widerstehen können und nachgeben müssen. Und in dem Moment eigentlich der Sache ein großes Kompliment machen.
Genau, und aber ein Diebstahl, der dem anderen nichts wegnimmt, ne? Also das ist ja irgendwie der, also man, die Anziehung ist groß, der Gedanke ist anziehend, man will den haben, den weiterentwickeln, was damit anfangen, aber man entwendet ihn der anderen Person nicht. Mhm.
Ja, ja. Und da kommt eine Relationsfigur ins Spiel, um die ich unheimlich froh bin. Das ist für mich das größte Geschenk aus diesem Rhizomtext gewesen, die ich auch in der Einleitung meines Buches recht ausführlich zitiere. Eine Relationsfigur, die genau dieses Zwischen, was du angesprochen hast, zum Thema werden lässt, auf eine Art, wie es mir vorher noch nie begegnet ist, außer im selber Erleben, im Nachempfinden, aber nicht in dem Grad an Bewusstheit, der dann damit einhergeht, wenn es so ausformuliert dasteht. Und der macht sich fest am Begriff des Transversalen. Und ich glaube, das taucht auch an verschiedenen Stellen dann in den Dialogen zwischen Deleuze und Panet wieder auf. Und mir ist er eben das erste Mal begegnet in dem Text von Deleuze-Guattari, dem Rhizom, dass Beziehung nicht als etwas gedacht wird, was von einem Punkt einer Person, von mir, zu einem anderen Punkt, zu einer anderen Person, zu dir geht, sondern diese Punkte, diese Referenzpunkte braucht, ganz klar, aber dann im Zwischen stattfindet, in dem Raum dazwischen, und der Zwischenraum nicht einfach eine Linie ist, die überbrückt, oder ein Abstand, der überbrückt werden muss, sondern ein Milieu, in dem eine schräglaufende Dynamik ist. Also das Bild, das Sie verwenden an der Stelle, die ich da gerade im Kopf habe, ist ein Fluss. Und man steht an beiden Ufern und der Fluss fließt aber nicht von einer Person zur anderen und oder umgedreht oder wechselseitig, so im Pendel hin und her, sondern der fließt seitlich in eine ganz andere Richtung. Und der kommt auch aus einer ganz anderen Richtung. Und dass Beziehung etwas ist, was sozusagen mit diesem Fluss zu tun hat. Oder Relationen, der woanders herkommt und woanders hinführt. Und dass die Ufer, sie werden dann so ein bisschen drastisch oder sind, glaube ich, auch angetan von dem Bild und der Dynamik, die das entfaltet, der unterspült beide Ufer und lässt die eigentlich ganz an den Rand treten, eigentlich des Geschehens, sodass diese Ausgangspunkte, die klassischerweise so die Glieder der Beziehung sind und das, was, um das es hauptsächlich geht, was man so fassen kann, weil die Beziehung dazwischen ja sozusagen das Unsichtbare ist, was dazwischen stattfindet und wo auch der Status dessen, was ist das? Ist das was Eigenes oder hängt es an den Gliedern fest oder nur in den Gliedern? Oder, wie man das dann so logisch durchdeklinieren kann. Und da ist dieses Bild des Flusses nochmal anders und für mich in vielen Punkten treffender und interessanter, dass das quer verläuft.
Ja, was so gar nicht kommunikationstheoretisch gar nicht aufgeht, ne? Also so in der Kommunikationstheorie gibt's ja auch mal den Fluss und also gibt's Flüsse und Kanäle, aber die laufen eben immer zwischen zwei Punkten hin und her, manchmal nur in die eine Richtung, manchmal in beide Richtungen, aber nicht quer dazu. Mhm. Ne? Also man hat nicht an und was sowieso passiert Teil, sondern man erzeugt es erst und deswegen hat es einen Ursprung und auch einen ein Ziel oder einen Empfänger, Sender und Empfänger wäre ja so. Ja. Jetzt Äquivalent.
Ja. Und ich mag so gern, dass das trotzdem da ist, diese Luftbrücke sozusagen über den Fluss oder eine wirkliche Brücke, aber dass die Beziehung der Fluss ist und nicht die Brücke. Und dass in dem Fluss, ich fand es so ein bisschen, war mir da selber auch unsicher und mein Französisch ist da nicht gut genug, um das so klar zu kriegen. Ich habe natürlich versucht, dann die Vokabel so ein bisschen genauer zu studieren und zu gucken, aus welchen Kontexten kommt die, wo wird die sonst verwendet. Aber irgendwo hatte ich dann in dem Moment auch das Gefühl, nee, ich lasse die treiben auch. ich mag das Bild so gern, dass es kein Bach ist und kein Rinnsal und das vielleicht auch sein kann, aber in dem Moment schon der Fluss ist, wo so viele Strömungen und Momente am Durchfließen sind. Und natürlich, und das kann man, und das wurde, glaube ich, auch vielfach den beiden vorgeworfen, ist das was Verunklarendes und ja, eine Unordnung und ein vielleicht auch unnötig, undiszipliniertes Moment. Und das würde ich aber verteidigen wollen.
Ich auch, dass die Begriffe, die man so erschafft oder findet, ist ja beides möglich, dass die dann irgendwie so mit einem durchgehen, ne? Und man geht irgendwie so mit. An einer Stelle sagt Deleuze dann, spricht davon, dass die Sprache ja, dass man ja eh nur ungenaue Worte zur Verfügung hat, wenn man was exakt sagen will. Also trotz aller Lexikon-Einträge ist es ja so, dass die Begriffe sind ja auch so nicht klar umrissen, auch wenn man das, wenn man das irgendwie durch so ein Lexikon behauptet. Und sagt dann, lasst uns außergewöhnliche Worte schaffen, aber unter der Bedingung, dass sie auch das Gewöhnlichste benennen. So. Und das ist, da arbeiten jetzt Deleuze und Guattari auch stark mit, dass sie dann so Begriffe wie den organlosen Körper und die Kriegsmaschine und solche Sachen so einführen und dann gehen die Begriffe vielleicht auch manchmal mit denen so ein bisschen durch. Einerseits, aber ich finde, es kann auch anders. Ich dachte dann, ich glaube, bei mir ist es manchmal ein bisschen andersrum, dass ich so ganz gewöhnliche Begriffe finde oder nicht erschaffe, sondern eigentlich finde, die dann aber so außergewöhnlich werden. Und also ich dachte, die Figur kann man auch nochmal umdrehen. Man muss sich den organlosen Körper, obwohl das ja auch ein Fundstück ist, ne, von Atto, aber das kann auch so was ganz Banales sein. So, das wäre dann oft so, wie Roland Barthes dann arbeitet, ne, dass er irgendwie so einen eigentlich oft verwendeten Begriff, der sticht dann für ihn raus und dann macht er den sich irgendwie zu eigen oder benennt ihn, also macht irgendwie einen Namen draus. Ja. Ich hatte so einen Begriff, der für mich total wichtig geworden ist, der eigentlich auch so ein ganz banaler Begriff ist, als ich in England noch gewohnt habe, war ich mal bei meiner, also Englisch gesprochen habe, aber nicht meine Muttersprache, war ich mal bei meiner Professorin zu Gast in ihrem Haus mit anderen Studierenden und sie hat uns so durch ihr Haus geführt und so auf verschiedene Gegenstände verwiesen und es war alles total schön und interessant und ihr Atelier und tolle Atmosphäre. Und irgendwann hat sie so im Vorbeigehen auf so ein Möbelstück gezeigt und hat nur dann fiel so ein Wort, occasional table. Und das kannte ich nicht. Es ist, glaube ich, ein britischer Begriff, der im amerikanischen Englisch auch nicht so bekannt ist, aber bedeutet eigentlich so ein Beistelltisch oder ein Klapptisch, den man rausholt for the occasion. Und ich aber habe in dem Moment kurz nicht gewusst, also es gab so eine Irritation, für mich quasi ein Fremdwort, aber ein total gewöhnliches Wort. Und dieser Begriff hat dann so ein Eigenleben entwickelt, weil ich dann so wie bewusst falsch gelesen habe oder es ist so passiert und ich dachte dann, wenn ein Tisch oder ein Objekt nur occasionally ein Tisch ist, was ist er dann den Rest der Zeit? Und dann auf einmal hat sich für mich so unglaublich viel daran angeschlossen und ich habe den ganz viel benutzt und benutze ihn auch immer noch, weil der für mich so eine ontologische Ambiguität hat. Also ist was oder ist es nicht oder es ist die eine Sache im einen Moment, kann dann was ganz anderes sein oder zieht sich zurück, ist nur manchmal ein Tisch. Auf einmal fängt alles an so ein bisschen zu schillern und ich weiß gar nicht, wo ich da hin will. Ich will da jetzt keine Theorie draus entwickeln oder so, aber der Begriff ist einfach da und ich glaube, dass ich auch manchmal wie mit der Wünschelrute, mit diesem Begriff an Dingen vorbeigehe und denke, ah, da ist der Tisch, hier schillert was. Und es wäre aber genau die Gegenfigur, ein ganz ordinary, ein ganz gewöhnlicher Begriff, der dann außergewöhnlich wird, dadurch, dass man ihn irgendwie so aus dem Kontext herausholt.
Ja. Ja, ich musste gerade bei deinen Worten, die du verwendet hast, an die Pitura Metaphysica denken. Also die Chirico und in seiner frühen Phase auch Morandi, ein starkes Moment davon, von dieser Ding-Faszination mit drin war, was tun die Dinge, wenn man ihnen nicht zuschaut. Und vielleicht dann eben, wie du sagst, dieses Schillern im Augenwinkel noch so spürt.
Das hat so was Freches, ne?
Ja. Und ganz interessant auch, was es occasionally anbelangt und dieses eher vom Gewöhnlichen ausgehen, wie es bei Morandi dann weiterging mit den Stillleben und den ganz einfachen Dingen, eine Handvoll Dinge oder zwei Hände voll, aber eben ein schmales Dutzend vielleicht oder ja, also wenn man von den Bildern her geht, ist es nicht mehr. Und den Rest seines Malerlebens um diese Dinge gekreist hat. Und da gab es natürlich noch ein paar Landschaften und ein paar Blumenstillleben, aber diese Vasen, diese offenen, leeren Gefäße, ganz gewöhnlich, aber in ihrer Gewöhnlichkeit so besonders und rätselhaft auch. Also die sich selbst erinnern an eigentlich an die Rätselhaftigkeit dessen, was sonst Gewohnheit glaubt, ein bisschen gewöhnlich einstufen zu dürfen.
Ja, hat auch so was Kindliches, ne? So ein kindliches Moment, eigentlich so eine kindliche Faszination für die Dinge. Also oder diese Frage, was machen die Dinge eigentlich, wenn ich nicht zugucke? Das ist einerseits natürlich eine philosophische Frage und dann aber eine sehr kindliche Frage. Aber meine Theorie ist sowieso, dass Philosophie ist eigentlich nur Teenage-Angst in besserer, in elaborierteren Worten. wenn ich es kurz, vielleicht du zögerst gerade, sehe ich an deiner Bewegung, aber lass es mich kurz ausführen. Also diese Fragen, die man sich so als Teenager Nacht stellt, ist das Universum unendlich? Die großen metaphysischen Fragen, also was gibt es den Tod oder wie kann ich den Tod denken und was ist der Sinn des Lebens und sowas, das ist eigentlich alles Metaphysik oder manchmal auch Ethik. Dann die Frage, wenn ich rot sehe, ich sehe einen roten Gegenstand und sage rot und du siehst einen Gegenstand und sagst rot, dann denken wir sehen das gleiche Rot, aber eigentlich sind das ja nur die Worte. Wie können wir wissen, dass wir das gleiche sehen? Ist Erkenntnistheorie, würde ich jetzt mal so grob so sagen. Und sind die Dinge da, wenn ich nicht hingucke? Oder was ist eigentlich das Sein der Dinge? Ist ja eigentlich Ontologie. Es sind alles die großen, oder und dann gibt's natürlich auch noch Ethik, wie muss ich mich verhalten? Jetzt war ich wie dürfen sich die Menschen mir gegenüber verhalten? Zu wem gegenüber muss ich gerecht oder ungerecht sein? Das sind alles so Teenager-Fragen, finde ich, oder vielleicht teilweise sogar früher kindliche oder pubertäre Adoleszente oder präadoleszente Fragen. Und irgendwie finde ich, ist Philosophie genau das, nur ein bisschen ausgearbeitet. Ja.
Ja. Also es war so eine Mischung gerade bei mir aus Ja und Nein und ähnlich wie bei den Stellen, die du angesprochen hast, bei Deleuze, wo ein paar Mal dieses Nur vorkam. Und auch wenn es so salopp und nicht bewusst betont war, aber wo ich ganz stark so Nein-Impuls.
Das ist sehr lustig. Das hätte ich mir denken können, dass jemand, der irgendwie 400 Seiten über das Wort und schreibt, sich an dem Wort nur natürlich, dass das nicht durchgeht.
Ja, weil wenn ich da kurz einen Exkurs einbauen darf, der eigentliche Ausgangspunkt gar nicht das und war, sondern das nicht nur, sondern auch. Also das nicht nur, sondern auch. Und
das ist aus einem Beckett-Zitat, hast du, oder?
Ja, da habe ich es dann wieder gefunden. Ursprünglich kam es für mich als eine Vokabel aus dem Lateinunterricht. Das ist non solum sed etiam. Da klingt es auch noch mal schöner. Und da ist das und auch direkt mit drin in dem etiam, und schon. Non solum sed etiam. Also es schwingt auch so schön. Und es war eine ganz schöne Mischung aus diesem Klang diesem Spüren dieses Wortes, dieser Wortfolge und der Entdeckung, dass das kein Begriff ist. Aber was wichtig ist in der Sprache, auch wenn die Wendung dieses nicht nur, sondern auch schon ja so ein bisschen sperrig ist und meistens und viel, viel öfter das und natürlich Verwendung findet, war für mich das viel, viel reizvoller, nicht nur, sondern auch als Ausgangspunkt zu nehmen und eine ganz, ganz wichtige Entdeckung in einer Phase, und da kann ich wieder einen kleinen Bogen zurückschlagen, von ja, Adoleszenz und heranwachsender oder im Heranwachsen durchlaufener Sinnkrise mit den ganz großen Fragen und drunter machen wir es nicht. In dieser Phase, so in diesem Duktus. Und da gab es für mich eine länger anhaltende Episode, wo ich wirklich verzweifelt war mit und an der Sprache, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche die, wir alle brauchen die, wir benutzen die ganze Zeit, die Welt ist voll davon, aber die Sprache schien mir, und es war sicher übertrieben in dem Moment, aber mich hat es eingenommen und im Griff gehabt und immer stärker zugezogen, die Schlinge eigentlich, diese Überlegung, dieser Gedanke, dass Sprache so oft und so viel auch von mir selber benutzt wird, als um Dinge beherrschbar, verfügbar zu machen, um eigentlich, das war so mein inneres Bild, einen Zaun um die Dinge rumzubauen und dann ein Schild dran zu kleben und zu sagen, und da drin ist es. Und im besten Fall eigentlich zu versuchen, den Zaun möglichst klein und platt und möglichst Platz sparen und ökonomisch da drum zu ziehen. Und das war eine große Enge für mich, die sich plötzlich in allem gezeigt hat und gewuchert hat und mich erdrückt hat eigentlich auch. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Ich halte es nicht mehr aus, selber zu reden, in mir selber dieses Geprappel, wenn man still ist. Und überall die Menschen zu sehen und alle reden. Und überall ist dieses Begriffsprinzip am Werk, Dinge so zu fassen und zu verorten und zu fixieren und enger zu machen.
Das, ich finde jetzt ungewöhnlich, dass es in die Richtung geht. Weil den Gedanken und auch früh schon den Gedanken zu haben oder die Beobachtung zu machen, hier ist Sprache, wir verwenden die ganze Zeit Sprache, aber eigentlich können wir gar nicht wissen, ob wir das Gleiche meinen, wenn wir Sprache verwenden. Ist ja eigentlich, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele machen, aber die ja eigentlich nach mehr Klarheit, sich nach mehr Klarheit sehnt. Also warum ist Sprache nicht, also daran verzweifelt, dass man was nicht das Gleiche meint. Und bei dir scheint es ja genau andersrum gewesen zu sein. Also eine Enge zu spüren, dass selbst in dieser Ungenauigkeit der Sprache, dass es einen Versuch gibt, Dinge klarer zu benennen, dass dein Unbehagen eher daher kam.
Ja, ja. Und die Unklarheit eher noch so ein Refugium war, die aber in der Regel in meiner Wahrnehmung damals den Kürzeren zieht gegenüber der Vorstellung und der Unterstellung und diesem Arbeitskonsens im Alltag, wir werden schon was Ähnliches meinen oder das Gleiche. Und diese Geschwindigkeit, die dann auf Basis dieses Arbeitskonsenses den Alltag prägt. Und mich hat es da quasi rauskatapultiert aus diesem Mitmachen, obwohl ich natürlich dann im Alltag auch irgendwie wieder funktionieren musste, aber das war furchtbar anstrengend und ich musste mich wirklich quälen, auch in der Schule dann zu funktionieren und habe mich unheimlich schlecht gefühlt, wie eigentlich ja so ethisch verwerflich. Ich tue den Dingen Gewalt an, indem ich ihnen Namen gebe und sage, das ist es und die ganze Zeit unterstellen muss, dass wir dasselbe meinen oder was Ähnliches und dass das klappt. Und schon wieder ist die Schlinge ein bisschen enger gezogen. Und da war für mich das eine Erlösung, dieses nicht nur, sondern auch plötzlich in Form dieser lateinischen Vokabel in mir so aufgehen zu sehen oder zu mir kommen zu sehen und zu merken, das ist auch Sprache. Es gibt so Stellen in der Sprache, die machen es wieder auf.
Und das sind nicht die Begriffe?
Ja, ja. Das bedeutet nichts, nicht nur, sondern auch, wenn man es einzeln nimmt in den Elementen und als Ganzes, was soll das bedeuten, außer ein Verbinden als solches? Aber was ist es? Das ist ontologisch fragwürdig. Und das war eine große Erleichterung, diesen Gedanken, der da drin trotzdem steckt, obwohl es kein Begriff ist. Also eigentlich diese Umgangsform, diese mögliche Umgangsform mit Worten, sind ja meistens dann Worte, die davor und dann dahinter und dazwischen drin, bei dem nicht nur irgendwas, sondern auch irgendwas davor, dahinter und dazwischen stehen und aber auch, was die dann bedeuten wollen oder sollen oder müssen oder...
Also hast du gemerkt, dass Sprache nicht nur Lexik ist?
Ja. Ja, ja, und dass es in der Sprache Teile gibt, die dieses bedeuten müssen und dieses Zuschreiben und dieses Begreifen und verfügbar machen, relativieren und ein bisschen wieder wie gegensteuern.
Und das kam schon, das ist dir in der, also dieses nicht nur, sondern auch ist dir in der Schulzeit schon aufgefallen, also im Lateinunterricht?
Genau, ich hatte da Latein, glaube ich, gerade abgewählt. Oder ich hatte es, war das letzte Jahr Latein, glaube ich, ja.
Und dann hast du es zum Beispiel bei, ja, aber erzähl erst mal weiter.
Und in der Phase selber war eigentlich auch wieder Grund gelegt für das Interesse zur Kunst und zu den Bildern, weil ich, bevor ich zu dieser Vokabel kam, das nicht nur, sondern auch, ich eigentlich meine Zuflucht versucht habe zu finden bei Bildern und mir gedacht habe oder so fantasiert habe, wie schön wäre die Welt, wenn man nur mit Bildern kommunizieren würde. Alle würden die Klappe halten.
Und würdest du das immer noch so sehen?
Nee.
Weil dieser, womit wir so ein bisschen angefangen haben, der dieser Moment der Aufregung, bevor man anfängt zu sprechen, der ja die Unbestimmtheit ist und wo noch keine Worte gefallen sind, aber ja schon was da ist, weil man weiß, also man hat ja was sich drauf, man hat ja was gedacht und sich drauf eingestellt zu sprechen, der ist natürlich, der funktioniert ja nur, weil danach die Worte kommen. Und dann ist es ja auch so eine, sozusagen die, soll ich sagen, aufzuhören, es zu versuchen, wäre ja auch ein anderes Gefangensein. Also man kann ja auch in der Nichtsprachlichkeit gefangen sein. Und das ist ja in meinem Empfinden zumindest ähnlich klaustrophobisch. Also dieses ähnlich klaustrophobisches Gefühl, man will ausdrücken und man kann es eigentlich nicht. Und natürlich ist Sprache und vielleicht auch die Arbeit mit Sprache der nie abschließbare Versuch, der Sache näher zu kommen, also auch kein Zaun ziehen, aber so ein beständiges Umkreisen. Aber daraus kann man irgendwie nicht den Schluss ziehen. Oder für mich würde es sich wie die Waffen niederstrecken anfühlen, zu sagen, dann spreche ich nicht mehr und bleib bei den Bildern. Also es muss schon versucht werden.
Definitiv. Und das war auch damals so, auch wenn es so jugendlicher Überschwang war. Und ich bin aber froh, dass ich das erlebt habe. Diese Übertreibung und diese Einseitigkeit. Und mir war auch damals klar, ich tue der Sprache ungerecht. Ich mache eigentlich das mit ihr, was ich ihr vorwerfe. Das ist nicht in Ordnung. Das geht so nicht auf. Und es ist auch gut so, dass es nicht aufgeht. Aber ich kam deswegen trotzdem nicht aus, auch über diese selbstreflexive Schlaufe, nicht aus dieser Schlinge raus. Das war dann erst dieses nicht nur, sondern auch. Und weil natürlich, es gibt irgendwie Poesie und es gibt ein kunstvolles und sehr bewusstes Sprechen und ein ganz sensibles, sorgfältiges, tastendes Sprechen. Oder was du jetzt von Barth zitiert hast, das ist ja ganz dieses sensible, vorsichtige, tastende, nicht überformende oder überstülpende und auf Verfügbarmachung und sich die Dinge zurechtlegen und sich selbst zum Maßstab für alles machen und irgendwo dadurch so übergriffig und gewaltförmig sein, sondern genau das Gegenteil. Und das ist ja wunderschön und so gut, dass es in der Welt ist und so wichtig. Und trotzdem war für mich die Lösung in dem Moment dieses nicht nur, sondern auch. Und das wurde dann total inflationär. Ich habe das dann innerlich an jeden Satz angefügt und war dann wieder ein bisschen beruhigt und an die Sätze der anderen, die ich gehört habe. Und habe dann gemerkt, dass ich ich habe damals auch angefangen zu lesen, dass ich fast jeden Satz, wo dieses nicht nur, sondern auch vorkam, schon bevor ich es entdeckt habe, angestrichen habe. Also da ist das Beckett-Zitat, das so als Motto vor der Einleitung in meinem ersten Buch drüber steht, dann das Schönste gewesen, was mir begegnet ist oder an das ich mich am liebsten zurückerinnert habe. Aber es war ganz interessant dann zu sehen, wie ich selber gelesen habe und wie das schon
so rausgestochen angeklopft
hat. Und mir dann auch rückblickend es erstaunlich war, wie zielsicher ich eigentlich keinen nicht nur, sondern auch ausgelassen hatte. Und das habe ich bis heute dann beibehalten einfach.
Ich finde irgendwie schön, wenn du gerade sagst, dass du das innerlich an die Sätze der anderen vielleicht auch drangehängt hast, dass es ja eine, man könnte jetzt sagen, eine Relativierung ist, aber eigentlich eine Öffnung ist und kein, nicht der Versuch zu widerlegen. Also kein I disagree oder stimmt nicht oder hör auf zu sprechen, sondern eigentlich nur ja, aber vielleicht auch. Und dann öffnet es das in eine andere Richtung. Also was mir gut gefällt daran ist, dass es Roland Barth, das hatte ich dir auch in einer E-Mail vorher geschrieben, sagt an einer Stelle über Sprache, das Verhängnis der Sprache ist, dass man sie nicht, vor allem der gesprochenen Sprache, das Verhängnis ist, dass man sie nicht zurücknehmen kann. Also ich kann was zurücknehmen, aber die einzige Art und Weise, wie ich was zurücknehmen kann, ist, indem ich mehr Worte hinzufüge, indem ich sage, ich habe das nicht so gemeint. Dadurch habe ich aber vier weitere Worte in die Welt gesetzt. Also dieses Zurücknehmen durch Hinzufügen finde ich eine unheimlich wichtige Beobachtung. Und das nennt er das Stottern oder das Gestammel der Sprache. Also man stammelt und stottert eigentlich. Und er vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, weil das Stottern spielt bei Panet und Deleuze ja auch eine große Rolle. Es gibt eine Verwandtschaft, ganz genau das Gleiche meinen sie nicht, aber trotzdem meinen sie damit nicht das wirkliche Stottern im Sprechen, also dass ich die Worte abhacke und hängen bleibe, sondern das Stottern der Sprache. Also dass da ein Rhythmus entsteht, durch den Versuch, was wieder zurückzunehmen, füge ich was hinzu. Und ich habe in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, über diese Aussage von Barth, weil mir so aufgefallen ist, dass gerade im aktuellen Diskurs, ich dachte, mit dir kann ich das auf jeden Fall besprechen, weil es hat mit Präfixen zu tun. dass gerade so Präfixe total heiß im Umlauf sind. Und zwar so zurücknehmende Präfixe. De und un und re und Unlearning, Dekolonialisierung und so weiter. Und oft aus so einem sehr unterstützenswerten ethischen Bestreben, Dinge wieder gut zu machen. Und aber die Präfixe suggerieren eigentlich so ein bisschen, als könne man was wieder zurücknehmen. Und mit Barth gedacht, glaube ich halt, dass das nicht geht. und Barth ist ja auch sicher nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube, Donna Haraway sagt das auch über die Wissenschaftsphilosophie, dass Kritik eigentlich nicht versuchen sollte, die Worte die Argumente der anderen zu widerlegen und zurückzunehmen, sondern man man fügt was hinzu. Man fügt einfach einen neuen Signifikanten hinzu, einen neuen Begriff hinzu und speist den ins System ein und dann arbeitet man weiter dran, wie so ein Gewebe. Aber das ist also jeder gewebte Faden bleibt halt irgendwie da oder hängt als Ende irgendwo raus und muss mit vernäht werden. Aber die Fäden wieder aufzuwickeln, ist eigentlich nicht möglich.
Mhm. Ja, oder es ist ein Phantasma, vielleicht das immer wieder so aus einer gewissen pragmatischen Notdurft heraus unterstellt werden muss, aber es ist nicht schön. Sollte nicht das letzte Wort haben.
Ja. Und Barth geht dann weiter und sagt, in diesem Zurücknehmen durch Hinzufügen, dass er eben das Gestammel oder das Stottern nennt, sagt er, da gibt's das Potenzial für Kritik, ganz klar. Das kann aber auch zum Manierismus werden. Was man, glaube ich, dann auch merkt, wie es gerade sehr viel passiert, diese Präfixe einfach wie so ein Manierismus teilweise verwendet werden. Und dann ist aber, er wäre nicht Barth, wenn er dann nicht gleich sagen würde, aber Manierismus ist auch okay, weil Manierismus ist auch hat ein ästhetisches Element, und nicht nur aus ästhetischen Gründen schätzenswert ist, sondern Ästhetik ist bei Barth auch immer Ethik. Also damit zu spielen und weiterzumachen, wäre dann der nächste Schritt oder so. Aber ich will jetzt sozusagen nicht die Präfixe verbieten, aber irgendwie ich musste irgendwie darüber nachdenken, dass das gerade wirklich ein Phänomen unserer Gegenwart ist oder des gegenwärtigen Diskurses ist.
Ja, ja. Ja, ist, glaube ich, eine schlüssige Beobachtung.
Und dann aber auf der anderen Seite wieder sowas wie, was man dann stark hat mit, das wäre dann die Gegenerzählung, was jetzt so bei Twitter-Shitstorms oder sowas passiert, wenn Tweets rausgegraben werden, die 15 Jahre alt sind und die Leute sich jetzt als erwachsene Menschen rechtfertigen müssen für irgendwas, was sie mit 15 getweetet haben. Und da ja dann ganz klar ist, du kannst das auf gar keinen Fall zurücknehmen. Mhm. Das hast du doch mal gesagt. Hier steht es doch schwarz auf weiß. Also alles, was du jemals gesagt hast, ist in der Welt und lässt sich dann auch durch noch so viele hinzugefügte Worte nicht mehr zurücknehmen. Und das ist irgendwie wie die Gegenfigur, aber beide sind gerade sehr präsent.
Ja, ja, ja. Und in beiden würde ich oder finde ich halt dieses nicht nur, sondern auch eigentlich für mich sofort auch wieder hinein. Und ich würde mir das wünschen, dass das, ob in dieser Form oder ganz anders, aber wie als Geist irgendwie da drin Raum greift und Resonanz findet. Wir hatten es gestern kurz davon, von einer Art von Affirmation, das war der Begriff, dieses erstmal Ja dazu sagen und erstmal sich anhören und unterstellen oder vorausschicken, dass es gute Gründe gibt dafür, dass...
Also wohlwollendes Lesen oder wohlwollendes Zuhören, so genau,
ja,
in dem...
Ja,
darüber,
ja,
hatten wir gesprochen, ja.
Genau, und mir hat der Begriff des Zuhörens eigentlich ganz gut gefallen. Erstmal, was man sich selber denkt, die eigenen Assoziationen, alles, was so in einem hochkommt und sich anbietet zu verknüpfen oder anzuschließen oder dagegen zu sagen, zurücktreten zu lassen und sich reinzuhören in die andere Aussage und in das, worum es da gerade geht. Und die Kritik daran oder der erste Einspruch oder Ansatz von Antwort darauf, dann auch kein Nein ist und kein irgendwie dagegen, sondern eher dieses auch. So ein Sondern auch. Also da gibt, mag schon sein, da gibt es sicher ganz gute Gründe und persönlich oder sachlich oder beides im besten Fall. Auch jetzt bei den Themen, die du angesprochen hast oder diesem beispielhaften Milieu ist auf der einen Seite diese Präfix Begriffskonstruktionen, manchmal ja auch noch mit so einem bisschen mich nervt es mit diesem Bindestrich, um dieses Präfix noch so zu betonen. Und als
Heidegger hat uns die Bindestriche versaut. Für immer.
ja. Aber zu sagen, er hatte gute Gründe und das war dann vielleicht ein bisschen arg für mein Gefühl, für unser Gefühl. Aber es gibt gute Gründe und es ist ja auch schön, so ein Bewusstsein da hineintragen zu wollen, wie Sprache gebaut ist. Und es gibt ja auch nicht in jeder Sprache diese Vielfalt von Präfixen und diese Variabilität im Umgang mit denen. Und das ist ja auch ein wunderschönes Vermögen. Und vielleicht dann auch wieder ein bisschen so ein jugendlicher Überschwang von so einer Mode, das dann oder damit dann so ein bisschen überspendabel irgendwie umzugehen.
Ja, und ja, ich finde, das ist gerade irgendwie interessant, dass du das ansprichst, dass das ja auch vielleicht ein jugendliches Phänomen ist. Und man wirft der Jugend ja gerade immer stark vor, dass sie überhaupt keinen den Sinn für Sprache verliert. Ne? Also ein bisschen so kulturpessimistisches, die setzen nicht mal mehr Punkte.
Seit 2000 Jahren.
Genau, natürlich immer. Ich habe gerade so einen Artikel gelesen auf dem Guardian von einer Frau, die Sprache der Generation, was ist das denn dann? Die jetzt so 18 sind oder sowas, ich vergesse immer diese Kürzel für die Generation, untersucht hat und eigentlich darauf hinweist, wie aufgeladen Satzzeichen sind und Groß- und Kleinschreibungen sind. Also sie weist darauf hin, dass es sozusagen 5 oder 6 verschiedene Weisen gibt, okay zu schreiben. Also entweder OK, okay, AY, aber dann auch nur ein K oder ein Doppel-K und dann, dass es total wichtig ist, ob man das K zum Beispiel, wenn ich dir jetzt antworte, K, ob das K groß geschrieben ist oder klein geschrieben und ein Punkt dahinter ist. Weil wenn es klein geschrieben ist, heißt das, dass ich mir die Mühe gemacht habe, die Autokorrektur, die das groß setzt, auszuhebeln und zu sagen, ich will es klein haben. Und dann habe ich noch einen Punkt dahinter gesetzt und sie hat auch weist auch darauf hin, dass Punkte oft als so aggressiv empfunden werden, weil die eben sowas beenden, ne? Also was Offenes zumachen. Und dass sozusagen, wenn ich dir ein kleines K mit einem Punkt dahinter sende, das was komplett anderes ist, als wenn ich dir einfach nur ein großes K sende. Und das ist natürlich, läuft das alles unbewusst und trotzdem ist da ja eine unglaubliche Feinfühligkeit drin für die kleinsten Details. Und ich finde es wichtig, da hervorzuheben, dass da ein unglaubliches Sprachbewusstsein ist und eben nicht nur eine Nachlässigkeit. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, ne? Also
ja. Der Artikel muss in die Shownotes.
Das kommt alles in die Shownotes.
Möchte ich mir anschauen. Ja. Ja, das ist sehr schön. Und glaube ich auch wichtig, das zu betonen, dass es eben nicht in so einen Kulturpessimismus und so ein oder ein Ressentiment oder auch wieder in so eine Einseitigkeit hineinrutscht, die sich wieder irgendwie drüber stellt oder glaubt, das zu können oder zu müssen. Und eben dann nicht zuhörend und verstehen wollend ist, sondern irgendwie schon wissend.
Ja. Da müsstest du doch eigentlich sehr sympathisieren mit der Abneigung in dem Punkt.
Ja und nein, also da gibt es so beides. Da gibt es so beides. Ich finde es schon auch sehr gut, also wenn ich jetzt so an Hausarbeiten denke, dass klar ist, der Regelbruch, ein guter Regelbruch setzt die gut genaue Kenntnis der Regel voraus. Und wenn das nicht ganz sicher ist, aber das sind schöne Beispiele. Bleiben wir bei den schönen Beispielen.
Ja.
Wo zum Beispiel die Autokorrektur mitgedacht wird von jemandem und das eine besondere Form von Aufmerksamkeit ist, die zu korrigieren und nicht zu akzeptieren und den schnellsten Weg zu gehen.
Ja.
Aber ja, mit dem Punkt mag ich einen Moment besonders gern und habe mich total gefreut, weil es in dem Podcast in der Folge vorher mal schon aufgetaucht ist, als es um die mögliche Begrenztheit von Sprache geht und um diesen Gedanken, dass Sprache als etwas Begrenztes zu denken, also die Möglichkeit, dass alle Aussagen entweder rationiert sind, das war das Beispiel aus der Podcast-Folge.
Welche Folge war das mit?
Mit Akasha.
Akasha Fudakowski, Kasha. Das Ende der Kasha. Worte, ja, ja. Genau. Ja.
Mhm. Das Ende der Worte, ja. Und da war das sozusagen von außen reglementiert. Und mich hat beim Schreiben des Buches zu den Konjunktionen ein inneres Bild stark bewegt und angetrieben. Und das hat sich erst so auch mit der Zeit so rausgeschält oder mir ist es bewusster geworden im Laufe des Schreibens. Und ich habe es dann im Nachhinein oft verwendet, um in kurzen Sätzen zu versuchen zu umschreiben, was mich da bewegt hat und worum es da eigentlich ging. Der Gedanke, dass wenn rein kombinatorisch alle sinnvollen und vielleicht auch nicht sinnvollen Aussagen durchgespielt sind, am Ende aller gesagten Aussagen kein Punkt steht, sondern ein Und. Dass das für mich so eine ganz beglückende Vorstellung ist. Also an dem
Punkt. Das letzte Wort ist ein Und.
Ja.
Ja. Ja. Es gibt ja diesen Text von Deleuze über Beckett, über Erschöpfung, ne? Mhm. Also wo er sagt, Erschöpfung ist nicht Müdigkeit, ja, sondern Erschöpfung ist, wenn alle kombinatorischen Möglichkeiten erschöpft sind. Also ja, wirklich das Ende aller Möglichkeiten. Wir, ja, haben es durchgespielt.
Ja.
Und bei dir ist sozusagen nach dem Endgegner, wenn die Sprache durchgespielt ist, alle Möglichkeiten sind erschöpft, steht dann Und.
Ja, ja. Und da kommt mir diese besondere Qualität, die mich so fasziniert an diesen Zwischenworten, an den Konjunktionen, finde ich so am stärksten zum Tragen, dass plötzlich alles wieder offen ist. Obwohl alles gesagt ist, ist alles offen. Und wo ich auch den Eindruck hatte, dass für mich die Konjunktionen wie Verbündete der Bilder in der Sprache sind. Dass wenn, es wird ja oft bemüht, die Metapher, was sagt ein Bild, was würde das sagen, wenn es sprechen könnte, und wo ich mir Unbehagen einflößt, wo ich denke, das ist gerade das Schöne, das ist ein anderes Medium. Und das funktioniert anders, da ist keine Festlegung auf Sukzessivität, auf das Nacheinander einzelner Worte und allem, jedes Wort schließt andere aus und alles, überall ist Entscheidung so ganz eng getaktet und im Nacheinander, sondern es ist so eine große Gleichzeitigkeit. Und da ist auch alles irgendwo entschieden, wenn es ein gutes Bild ist. Aber das ist ein anderer Entscheidungsraum, dadurch, dass es eine Fläche ist, minimal und damit immer schon ein Bildraum. Und alles ist mit allem verbunden, und aber in verschiedene Richtungen auf unterschiedliche Weise gleichzeitig. Und mein Eindruck war, dieses Moment von Möglichkeitsraum in der Gleichzeitigkeit, dass das gerade in den Konjunktionen in der Sprache so aufscheint oder sein Widerhall oder seine, ja, in gewisser Weise so ein Pendant hat in der Sprache. Also das, was ich an Bildern so liebe, in den Konjunktionen, durch die Konjunktionen in der Sprache seinen Ort auch hat.
Und aber wenn du jetzt Konjunktionen sagst, es gibt ja bei Konjunktionen schon auch nochmal Unterschiede. Es gibt natürlich so die, das nennt man, also die parataktischen, die nebenordnenden Konjunktionen und aber deshalb, die, wo man Worte an Worte und Hauptsätze an Hauptsätze reihen kann. Und dann gibt es ja die hypotaktischen, unterordnenden, hierarchischen oder hierarchisierenden Konjunktionen. Das ist das für dich ein Raum, also wenn du Konjunktionen meinst, sagst, meinst du dann alle oder meinst du besonders die parataktischen?
Ja, schon besonders die. Und das ist eine schöne oder wichtige Differenzierung, klar. Mhm. Mit dem Überordnenden oder Unterordnenden, ja, und dem Nebenordnenden. Und vertikal versus horizontal. Und wobei ich glaube, dass, oder in dem Verständnis, das ich Ihnen gerade zugetragen habe oder aus Ihnen rausnehme, sich das so vermischt eigentlich, dieses Unterordnen und Nebenordnen. Das sind beides Möglichkeiten und ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Lesart oder des Wollens einer Formulierung. Aber ja, gerade beim Und oder auch bei dem nicht nur, sondern auch ist eigentlich beides drin ist. Mhm.
Also du hast dich ja mit Deleuze-Guattari und Deleuze-Panet auch deswegen beschäftigt, weil sie eigentlich sagen, das Rhizom ist eine Philosophie der Konjunktion, ne? Also und kommen immer wieder auf das Wort und selber auch zu sprechen. Und gleichzeitig ist ja bei Deleuze und Deleuze in Dialog mit Panis oder Guattari ist ja, sind ja die Dualismen, die, das ist der Feind. Ne? Also die Bifurkation, da wo sich was aufspaltet in zwei Pole, also zwei Richtungen, ist einfach der Feind. Und man, das hat ja auch eine. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, dass es dafür natürlich auch Konditionen gibt. Entweder oder ist ja auch eine Kondition. Aber dann ist es so einfach auch nicht, weil das ist ja eine Konjunktion, die aus zwei Worten besteht und das nennt man dann eine kopulative Konjunktion. Da hat man dann schon sofort wieder die Verbindung drin, weil man zwei Worte miteinander verbinden muss. Also selbst in der härtesten, entscheidendsten dualistischen Konjunktion ist eigentlich so ein so verbindendes Moment. Jetzt wird es ein bisschen sehr nördlich, aber ich habe mich drüber gefreut, das zu finden, dass es dann, dass da die Copula wieder drin ist.
Ja, ja, und dieses, wenn man es ganz grundsätzlich denkt, diese ganz enge und nicht zu lösende Verbundenheit von Verbinden und Trennen gleichzeitig. Es steht dazwischen und separiert und ist aber etwas, das verbindet. Und immer beides gleichzeitig. Und das meinst du, glaube ich, auch in dem Moment. Und
genau,
dass das entweder oder so separierend oder adversativ oder zessierend, so wie auch immer stark diese Momente der Trennung gedacht werden, es bleibt ein Verbindungsmoment enthalten. Es ist und bleibt da was Relationierendes, so stark die Trennung gedacht und gewollt wird in dem Moment.
Ich musste gerade dran denken, dass diese Dialoge zwischen Panis und Deleuze, dass es auch damit losgeht, dass Deleuze sich gegen Fragen wehrt. Und später Panis nämlich ausführt, dass Fragen auch immer sowas haben, dass sie oft wissen wollen, ist es so oder ist es so? Und vor allem so Interviewfragen. Und ich habe mich so darin wiedergefunden mit diesem Podcast, weil ich irgendwie den Gästen, also auch dir, als ich dich angeschrieben habe, ich schreibe immer dazu und dass es kein Interview-Podcast ist und weil ich diese, also erstens, weil es mich nicht so interessiert, aber auch, weil ich denke, dass Interviews irgendwie sowas zumachen oder halt so ein bestimmtes Format sind und verflacht und es ist herrlich, wie Deleuze Fragen abcancelt und sagt, sobald man mich irgendwas fragt, weiß ich nie, was ich antworten soll und ich will eigentlich immer nur aus der Frage raus. Und dann kehren die Leute immer zu diesen Fragen zurück und denken, sie klären damit irgendwas, aber wollen alle immer nur aus den Fragen raus. Niemand will Fragen beantworten. Fragen sind für ihn nichts Öffnendes, sondern sind für ihn eigentlich schon auch eine sehr, also du hast vorhin das Bild des Zauns verwendet, ne? Also da wird so ein Zaun gezogen, aus dem er möglichst schnell wieder raus will. Und dann das nächste ist dann, dass er sagt, Einwände findet er auch ganz schrecklich. Er weiß nie, also wenn jemand einen Einwand hat, dann kommt bei ihm nicht der Impuls, sich zu verteidigen oder seinen Standpunkt zu verteidigen, sondern dann will er eigentlich sagen, okay, gut, dann lass uns jetzt über was anderes reden. Also man merkt, er denkt überhaupt nicht im Sinne des der zu verteidigenden Position oder des Streitgesprächs oder des konfrontativen Gesprächs, sondern eher so ein Gespräch mit. Ne?
Also, ja, das Mit taucht auch ein paar Mal auf. Oder wird kursiviert.
Ja.
Das war für mich auch auffällig, obwohl es nicht direkt dann zum Thema wird, wie das und aber auch nicht so direkt zum Thema wird. Und das war für mich ganz spannend zu sehen, dass das immer wieder auftaucht und ich habe mich dann beim drüber schreiben auf den Text aus den Dialogen zwischen Deleuze und Panis für den entschieden, weil dort eigentlich alle Stellen, die ich gefunden habe bei Deleuze zum Und, in gewisser Weise zusammengeführt und versammelt werden. Nicht was die Explizitheit anbelangt der jeweiligen Ausführung, aber die Gedanken und die Richtungen, die es hat. Und da sozusagen die Fundstellen am dichtesten waren uns wie ein bisschen ein Sammelbecken. Aber das erste Mal war es mir im Rhizom Text begegnet, dass das Und sozusagen selbst zum Thema wird, so ganz am Ende der Einleitung und vor allen Dingen in der Einleitung, die dann in den 1000 Plateaus auftaucht, die nochmal eine kleine Überarbeitung erfahren hat und eben um diese Passagen zum Und erweitert worden ist. Es ist als Einzelbändchen dieser Rhizomtext vorher schon mal erschienen, ich glaube 79, im Merfe Verlag. Und, und da fehlen die Passagen ganz am Ende im Rhizomtext zum Und, glaube ich, fast ganz oder größtenteils. Und erst in den 1000 Plateaus, in der überarbeiteten Fassung der Einleitung.
In dem großen Weißen.
Genau, genau. Da taucht dann die Passage am Ende zum Und auf.
Ja. Ich musste das erstmal für mich im Kopf klarkriegen, weil das Und, also Sie sagen ja, das Rhizom ist eine Philosophie der Konjunktion und mit der Konjunktion meinen Sie aber das Und. Und das Und ist ja, aber wirkt ja auf den ersten Blick sehr linear. Also ich schalte eine Sache hinter die andere. Und dann gibt es ja auch den sehr wichtigen Begriff des Gefüges bei Deleuze und Guattari. Und zumindest in der deutschen Grammatik ist es so, dass Hauptsätze, die durch nebenordnende Konjunktionen verbunden sind, heißen Satzreihen. Und Nebensätze, die durch unterordnende Konjunktionen verbunden sind, heißen Satzgefüge. Also Haupt- und Nebensatz. Aber da ist es wie genau andersrum. Also die unterordnende Konjunktion ist ja eine Hierarchisierung und dadurch, das Satzgefüge ist nicht das Gefüge von Deleuze und Guattari. Überhaupt erstmal für mich klar zu kriegen als Bild, dass was Dinge einfach immer hintereinander schaltet, wie das Wort und, also in gewisser Weise ja die absolute Linearität ist, dann die Konjunktion ist, die aber gleichzeitig, und dann, weil sie eben in alle Richtungen geht, ne, das Rhizom ausmacht. Mhm.
Mhm. Ja, also die Linie fängt dann an zu meandern.
Und es gibt mehr als eine Linie, ne? Also ja. Es gibt in alle Richtungen ganz viele Linien. Ja. Also man kann an allen Enden, man kann eigentlich überall ansetzen. Ich glaube, Sie schreiben auch irgendwo, dass das Rhizom sich dadurch auszeichnet, dass es durch den asignifikanten Bruch. Ja. Also sozusagen, es gibt nicht nur Zweigstellen wie bei einer Pflanze, hier kommt das nächste Blatt raus, sondern ich kann theoretisch an jeder beliebigen Stelle andocken, nicht nur an sinnfälligen Verzweigungsstellen.
Ja. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin jedes Mal überrascht, es ist jetzt auch wieder ein bisschen her, dass ich es das letzte Mal gelesen habe, den Rhizomtext. Ich bin jedes Mal überrascht wieder, wie viel Systematik da trotzdem auch wieder drin steckt und wirklich einzelne Punkte abgearbeitet werden und da ist der signifikante Bruch eines der tragenden Merkmale, die sie da behandeln. Und ich bin insofern auch positiv davon überrascht, weil ich das Gefühl hatte, sowohl oder vielleicht auch vor allen Dingen, wenn es mir im Kunstkontext begegnet ist, wir hatten es vorhin schon mal kurz von so Kuratorentexten, die oft aus, so ging es uns zumindest, oft aus so einer fragwürdigen Motivation heraus entstanden sind. Und wo mir jedenfalls vor allem im Kunstkontext das Bild oder die Thematik des Rhizoms und die Aufnahme dieses Textes begegnet ist, aber oft auf eine so ungestüme Art oder so ein... Mein Gefühl eben, dass der systematische Part, die Genauigkeit einfach gefehlt hat. Und dieses macht was damit, was euch gefällt. Und du hast gerade die Vokabel, das war für mich auch so eine Klingel im Ohr, verwendet, das Beliebige Überhand gewinnt und oder als eine Einladung zur Willkürlichkeit verstanden wird, was dann für mich immer so ein bisschen schade ist. Auch wenn ich im Zweifelsfall lieber von der Kunst herkommend immer lieber ein bisschen zu beliebig als ein bisschen zu wenig. Aber im besten Fall irgendwie auf diesem schmalen Grat, der aus der Vielfalt und der Bedeutungsoffenheit und auch der vielleicht noch mehr als Bedeutungsoffenheit, der Offenheit schöpft, die das Beliebige aufmacht oder das Kontingente. Aber dann trotzdem mit einem Bemühen zusammenfindet nach Genauigkeit und Sinnfälligkeit und einer Spezifik in dem Moment, in dem man sich gerade befindet und nicht einfach dieses schlichte Anything Goes.
Ich unterscheide ja immer zwischen kontingent und arbiträr. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das Kontingent heißt, es könnte auch anders sein, also nicht nur, sondern auch. Das wäre vielleicht die Formel dafür. Und arbiträr heißt, also in meinem Verständnis sozusagen, oder deswegen möchte ich das gerne unterscheiden, ist beliebig. Und das, was auch anders sein könnte, ist ja total wichtig für die Produktion von Kunst oder für alles, fürs Leben. Aber eben Beliebigkeit heißt es noch lange nicht, weil das ja eingefügt wird in ein schon bestehendes Sinngefüge. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Und das bestehende Sinngefüge ist, das kann das eigene Werk sein, aber auch das eigene Leben. Es ist ja schon was da. Ja. Und das heißt, ich starte ja nicht von null ins Nichts, sondern mit jeder Entscheidung oder jetzt Entscheidung wäre jetzt ein signifikanter Bruch, aber mit wie ich mein Leben bisher gelebt habe, wird natürlich bestimmen, was für mich überhaupt als sinnfällig erscheint als Angebot in der Welt, was ich auf was ich überhaupt antworte in der Welt. Und deswegen ist es nicht arbiträr, sondern irgendwie gerichtet oder fügt sich in einen schon bestehenden Rahmen ein.
Ja. Ja, und ich glaube, wie du sagst, ein ganz wichtiger Punkt, das vielleicht geht es uns beiden so, von der Kunst aus zu denken oder in der Kunst gelandet zu sein, weil das ein wichtiger Punkt ist für einen, so gefühlt, aber auch dann vom Reflektieren darüber her. Aber auch darüber hinaus, also wenn wir es von Sprache haben und diesem Organisieren von Bedeutungen und dass es nicht zwangsläufig irgendwie alles so festlegend sein muss und so Engführung heißen muss, sondern ja mehr mit anderen Möglichkeiten, mit einem ja schönes Bild mir den Deleuze vorzustellen, wie auf einen Einwand sagt, mir fallen Dinge ein, warum man es auch komplett anders sehen kann.
Ja. Genau, vielleicht nochmal zu dem, was ich vorhin schon angesprochen habe, zurück zum und bei Deleuze und Panet und dem, dass sie das auch Stottern nennen. Und in der eigenen Sprache stottern. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass Roland Barthes auch Gestammel oder Stottern nennt. Das Hinzufügen, was ja auch eine Und-Bewegung ist. Bei Barthes ist es wichtig, er macht hier halt einen Unterschied zwischen der gesprochenen Sprache und der geschriebenen Sprache. Und meint, dass die gesprochene Sprache, so wie wir das jetzt ja auch gerade erleben, eher durch eher mit nebenordnenden Konjunktionen arbeitet, vor allem wenn man die Gedanken gerade beim Sprechen verfasst und weniger so argumentative oder taktische Räume, wie er sagt, aufmacht. Was man natürlich, wenn man so ein Paper schreibt oder so einen Text schreibt oder an einer Theorie lange arbeitet, dann wird es ja so verdichtet, dass man wirklich große Gefüge, aber im Sinne von hierarchischen Gefügen aufmachen kann und weiß, hier fange ich an und am Ende schließe ich so. Das ist eine gute Beobachtung von Barthes, finde ich, dass da dann natürlich hierarchisierende, unterordnende Konjunktionen eine ganz andere Rolle spielen. Also entweder oder sondern ist natürlich auch eine unterordnende Konjunktion. Also er macht dann die Beobachtung, dass das eine Unterscheidung ist zwischen der gesprochenen Sprache und der geschriebenen Sprache. Und dann aber, dass die geschriebene Sprache ja teilweise auch zurückschwappt in die gesprochene. Also es ist ja nicht, so leicht lässt sich das ja nicht teilen. Und das Beispiel, das er dann, glaube ich, bringt oder vielleicht assoziiere ich es nur damit, ist so das öffentliche Streitgespräch. Also was man natürlich sowieso auch kennt, zwei Philosophen sitzen sich gegenüber auf der Bühne und packen ihre Argumente aus und eigentlich sieht es aus, als würden die reden, aber eigentlich reden die gar nicht, sondern machen eben ihre taktischen Räume, haben die eigentlich schon mitgebracht und verteidigen die. Mhm. Und dass das für Barth dann eher an Geschriebenen dran wäre als eigentlich am Gesprochenen. Und nur weil wir so auch angefangen haben und mich natürlich das Gespräch als Form wahnsinnig interessiert und was da passiert, finde ich das irgendwie eine gute Unterscheidung. Jetzt überlege ich gerade, wie es bei Panet und Deleuze ist, weil in diesem Dialogtext, da geht es ja auch sehr stark darum, einfach wie man schreiben soll.
Ja.
Also eigentlich ist die gesprochene Sprache, spielt da ja eigentlich keine Rolle. Ne? Also es geht irgendwie vielleicht darum, sich sowas, so ein Element oder ein Stottern aus der gesprochenen Sprache zu, also was jetzt Barth der gesprochenen Sprache zuordnen würde, zu erhalten, auch im Geschriebenen.
Ja.
Ja.
Oder vielleicht auch so, ist jetzt wieder so ein bisschen freihändig oder luftig zu Deleuze hinzugedacht, aber das halt in mir nach aus der Beschäftigung mit ihm, die stotternden Momente auch beim schriftlichen Formulieren nicht auszuschließen, sondern als was Schöpferisches in den Blick zu nehmen und sozusagen nicht gegen sie zu arbeiten, sondern mit ihnen. Und auch da Ja zu sagen. Und
als ich vorhin von Barth erzählt habe und dass diese zwei Sätze hintereinander kommen, dass er das Neutrum einmal definiert und dann sagt, nee, eigentlich nicht, sondern ich nenne es das Neutrum. Im ersten Moment dachte ich, das ist ein Element der gesprochenen Sprache. Du hast es ja vorhin auch als sehr feinfühlig beschrieben, dass er dann dabei bleibt, ne, und nochmal nachhängt und denkt oder fragt, ist es wirklich, was ich sagen wollte? Nicht, korrigier es nochmal. Das wäre ein Element der gesprochenen Sprache. Und dann dachte ich im ersten Zug, na klar, es ist ja auch ein Seminar. Das ist die gesprochene Sprache, stimmt aber nicht. Es ist das Seminarmanuskript. Und es wird immer in Fußnoten hervorgehoben, wo er was tatsächlich hinzugefügt hat. Das heißt, es stand so in seinem Manuskript. Mhm. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel für das, was du sagst. Da gibt es ein Stolpern und ein Stottern in der eigenen, in der Sprache oder im Denken.
Ja.
Dass man, wenn man jetzt ein Buch veröffentlichen würde, vielleicht eigentlich auch rauskürzen könnte und sagen, ich nenne das so und den ersten Satz eliminieren, aber er behält es dann bewusst bei, um diesen Punkt zu machen, um das hervorzuheben, aber es ist eigentlich ein gesprochenes, also ein Element der gesprochenen Sprache.
Ja, ja. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, frage ich mich gerade, ein grundsätzliches Element im Denken und im Formulieren und erstmal dann medienunspezifisch, ob es dann verbal oder skriptural dann seinen Ort findet, dass es so einen Möglichkeitsraum gibt, aus dem die Dinge kommen und ja, sich aus dem heraus irgendwo niederschlagen. Und dieses sich niederschlagen einmal von einem eher taktischen und finalisierenden Bestrebungen oder Tendenzen dominiert wird oder auch manchmal dominiert werden muss, wenn man irgendwo hinkommen will und das nicht irgendwie immer alles nur offen. Ist ja auch eine Form von Geschlossenheit dann wieder, ist nur offen sein soll. Sondern, und auf der anderen Seite die Tendenz zu dem eher offenen, unsicheren, schwankenden, nicht taktischen, suchenden, tastenden Bewegungen. Und ja, ist vielleicht sowohl bei Deleuze als auch bei Barth oder bei nochmal vergleichbaren Autoren, ich musste jetzt bei deinen Ausführungen gerade an Freud denken auch, wo es eher eben vielleicht nicht so sehr oder für mich jetzt jedenfalls nicht primär an seinem Umgang mit Sprache direkt ist, sondern eher diese Art und Weise des Nachdenkens, so viele Referenzen bringen. Ich denke gerade an das Unbehagen in der Kultur. Und man kriegt mit, was er gelesen hat, woran er gerade denken muss, was an die Korrespondenz mit einem Freund von ihm und was er alles mit reinnimmt, aber nicht als Bewährung und als finalisierendes Mittel, sondern eher als etwas, das er heranzieht, an dem sich was zeigen kann, wovon er nicht so ganz sicher ist, was es sein wird. Oder wo es einfach eine Mischung gibt aus Dingen, die ihn daran denken lassen und bestimmt sind, und Dingen, die aber noch offen im Raum stehen und eher so ein Gespür. Oder wir hatten im Vorfeld unserer Gespräche das Bild vom Nebel und wie viel davon zugelassen wird oder zugelassen werden kann, dass da was Unbestimmtes, ein treibendes oder vielleicht auch tragendes Moment ist. Und das zuzulassen, das, ja, finde ich ein sehr schönes Moment, gerade auch im Akademischen, wo das eher selten ist oder schwieriger ist oder es scheinbar an vielen Punkten schwer hat. Dieses Suchende, Tastende und sich offen zugeben als nicht genau wissen. Und es könnte vielleicht auch anders sein. Und
entweder als nicht genau wissen und dann ist da so eine gewisse Zurückhaltung drin und Bescheidenheit vielleicht. Mhm. Oder ich glaube, es zur Heuristik machen. Also einfach es einsetzen als Mittel und akzeptieren, ohne genau zu benennen zu können, was die Methode ist oder wo das jetzt herkommt, und ganz, ganz klar abkürzend damit arbeiten. Mhm. Ich hatte dir auch von dem Beispiel erzählt von einer Freundin von mir, die Physikerin ist und die sagt, teilweise guckt sie so auf bei Kollaborationspartnern oder Studenten und Studierenden von ihr auf deren Ansätze und sieht, das wird nichts, oder sie sieht, das wird was. Und sie meint, die kann gar nicht genau sagen, was das ist. Das klingt wie die künstlerische Intuition. Also wir sind so gewohnt, mit dem Begriff zu arbeiten, auch wenn das auch so ein Atelierbegriff, so eine Ateliervokabel ist. Aber trotzdem ist es ja, es ist eine Heuristik, ne? Und sie kürzt, so wie sie darüber spricht, ist es für sie einfach eine Abkürzung teilweise. Sie meint, natürlich könnte ich mir das jetzt ganz genau angucken und durchrechnen, wo da der Fehler liegt. Das kostet mich dann Tage. Ich weiß einfach, wenn ich da drauf gucke, das macht vielleicht mathematisch Sinn, aber physikalisch ist es, es macht das keinen Sinn. Und dann ärgert sie sich eigentlich, wenn sie die Zeit investieren muss. Das ist also einfach ein ganz gezielt, als unfassbares, benanntes Mittel der Arbeitserleichterung. Und ist nicht weniger bescheiden als eher pragmatisch. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber das muss man auch erstmal zulassen.
Ja. Ja, und wie auch immer man da damit umgeht. Ja. Aber ich mag das so sehr, wenn ich den Freud zur Hand nehme, zu spüren, aus welcher Haltung heraus er mir da zu schreiben scheint. Vielleicht lege ich da auch was hinein, wer weiß, aber
man legt immer was hinein.
Genau. Und dass das eben ein nicht sich bewährendes herbeizitieren ist, sondern eher ein Mittelsinn, also diese Referenzen, Mittelsinn, das Tasten zu verfeinern. Und damit auch was zu riskieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Freundin von dir dann auch die Momente gibt, wo die Intuition sagt, ist, glaube ich, schwierig, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch.
Ja. Ja, ja. Hm. Ich glaube, da muss man denke ich gerade, Deleuze spricht ja auch viel von Möglichkeiten und dass Möglichkeiten keine Wahrscheinlichkeiten sind. Und das, die Unterscheidung erscheint mir an der Stelle auch so ein bisschen wichtig, wenn man tastend nach Möglichkeiten sucht oder Möglichkeiten erahnt, dann ist das was anderes, als wenn man als dieser pragmatische Zugang, der wahrscheinlich versucht, wahrscheinlich zu überlegen, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlicher, dass es in die Richtung geht, aber das ist nicht, was bei ihr passiert. Ich bin auch gerade am Tasten, wie du merkst. Und überlege aber gerade, wie das hier reinkommt, dieses Risiken eingehen anhand von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. weil du jetzt auch gerade sagtest, das ist für Freud ein Risiko, ne? Mhm. Und Risiken eingehen im Sinne von Möglichkeiten. Das mhm. erscheint mir als was anderes.
Ja, ja, definitiv. Also bei der Wahrscheinlichkeit höre ich, nicht nur weil die Freundin von dir Physikerin ist, ist sofort ein quantifizierendes Moment raus. Zumindest als Möglichkeit. Und ob das dann quantifizierend explizit ist oder nicht, aber eigentlich ein vorstrukturierendes Moment. Eigentlich hat sich da schon eine Folie drüber gelegt, über das, was im Sichtfeld liegt, was vor einem liegt, die eine Vorstrukturierung vornimmt und woran sich dann eine Wahrscheinlichkeit sozusagen bemisst.
Eigentlich ist dann schon klar, dass eine Entscheidung gefällt werden muss mhm. und dann gibt es sozusagen eine quantifizierte Größe, die einem ja. Nahelegt, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden und vielleicht ja. ist die Möglichkeit, da ist sozusagen die Entscheidung noch gar nicht als, ja. als Möglichkeit formuliert. Also dann, das ist nochmal anders offen.
Und sogar die Entscheidbarkeit selber ist nicht festgelegt. Und das ist ja oft, oder finde ich, glaube ich, bei Dieter Mersch, im Ordo ab Chao, ist mir das so als zentraler Satz geblieben, das Unentscheidbare fällt raus. Also dass Wahrscheinlichkeit so ein Setting wäre, in der das Unentscheidbare rausfällt. Eigentlich durch die Vorstrukturierung weniger oder vielleicht auch gar keine Möglichkeit hat, als Unentscheidbares aufzuscheinen. Mhm. Und da, ja, ist das ist so ein schönes Beispiel auch in dieser Unterscheidung, wo, glaube ich, dieses Freie der Kontingenz im Sinne von so einer Schatzkammer, in der mehr drin ist, als man annehmen kann, und dem Schwierigen des Arbiträren vielleicht auch da nochmal so kreuz oder sich so drüber legt oder wieder mit aufscheint da drin, wo in dieser Unterscheidung von Möglichkeit und diesem ganz Offenen und der Abgrenzung von Wahrscheinlichkeit und was Vorstrukturierendem. Ja, hat sich gerade bei mir irgendwie mhm. so übereinander gelegt. Ich mal schauen,
wir tasten beide.
Wohin die Reise geht.
Ja. Mit Möglichkeiten und weil wir so bei auch drei, jetzt gehen bei mir drei Sachen zusammen. Erstens haben wir über Linearität gesprochen und dann über Möglichkeiten und dann über das vorhin über die das Finden und Umdeuten von Worten. Und ich habe gerade so ein, denke in letzter Zeit öfter über ein Wort nach, über das ich mich sehr störe, so in der Beschreibung von kreativen Prozessen. Und ich glaube, dass dieses, weil du jetzt auch gerade Dieter Mersch und Order Up Chao erwähnt hast, da geht es ja auch sehr stark darum, wie so eine prozessuale, lineare, binäre Denkweise mehr und mehr unseren Alltag, unsere Sprache und alles strukturiert. Und ich glaube, das wird auch auf kreative Schaffensprozesse so angewendet, in dem Versuch, sie zu beschreiben. Und da ist immer so eine starke Linearität drin. Also das ist eine Hintereinanderschaltung von Einfall, Umsetzung und Werk. Und ich glaube, dass jeder, der künstlerisch arbeitet, weiß, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube, selbst die, die versuchen, das zu fassen, so Einfallstheorien, auch wissen, dass das nicht funktioniert. Aber im Moment bin ich gedanklich dran an den Begriff der Umsetzung. Und den will ich irgendwie haben, den will ich neu besetzen. Mhm. Weil ich glaube, dass da eigentlich was Schönes drinsteckt. Umsetzung, so wie es bisher meistens verwendet wird, ist eben, setzt eben voraus, dass was schon da ist und das wird wie übersetzt in was anderes. Also dann ist das Werk die Übersetzung des Einfalls. Und ich fange aber gerade, und das passt eigentlich schön zu dem Rhizom, ich versuche über Umsetzung nachzudenken im Sinne, wie man so nicht eine Pflanze umtopft, aber so Erde umsetzt. So wie neu mischt oder so. Und vielleicht auch manchmal, vielleicht aber auch das Element, dass man einen Gegenstand von einem Kontext in den anderen umsetzt und dann passiert da aber wieder was und mhm. die Wurzeln sprießen irgendwie neu oder so. Mhm. Weil ich ganz viel auch so in meiner eigenen Arbeit darüber nachdenke, dass das abgeschlossene Werk irgendwie so gar nicht existiert und dass es manchmal nochmal umgesetzt werden will in einen anderen Kontext und dann entsteht was Neues draus. Mhm. Und das hat diese Unabgeschlossenheit der Bewegung, über die wir auch gesprochen haben vorhin mit der Sprache, sowas Kreisendes drin. Und das wäre, also irgendwie glaube ich, braucht es da eine, vielleicht kein neues Wort, sondern in dem Fall ein Rückholen des Wortes oder ein Neubesetzen eines alten Wortes oder sowas.
Ja, oder eine alternative Prägung.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich musste gerade dran denken, dass beim Umsetzen man es ja auch reflexiv verwenden kann. Ich habe mich nochmal umgesetzt. Wird auch manchmal strapaziert, irgendwie diese reflexiven Wendungen, mhm. aber wenn man das vielleicht mit hineinnimmt, ich hab mich nochmal umgesetzt oder so, auch aus dem Atelier heraus, mhm. weil der Ausgangspunkt ja jetzt wirklich so eine künstlerische Praxis war, dieses Zeit vor der Arbeit verbringen und reinspüren, was es mit dem Raum macht, dass da jetzt was da ist und in einem bestimmten Zustand, eine bestimmte Form hat, in einem bestimmten Licht erscheint und alles zu versuchen irgendwie zu sehen und verschiedene Abstände, und das war mir fast immer das Liebste beim Arbeiten, so diese Testläufe, dieses Testsehen. Und daran musste ich gerade denken.
Das Testsehen, wie es könnte auch anders sein eigentlich.
Ja, das klappert man natürlich innerlich so ab oder lässt so durchlaufen. Aber auch das Testsehen im Sinn von, jetzt ist es gerade so, wie wäre es denn, wenn es so ist, mhm. wenn es so bleibt. Und dann die verschiedenen Abstände. Oder ich mache das im Museum auch oder in einer Ausstellung. Ich das liebe eigentlich, wenn Platz ist, damit man sich bewegen kann und verschiedene Abstände ausprobiert und jeweils neu versucht zu spüren, wie fühlt es sich jetzt an? Und ja, auch.
Also eigentlich die ständige Frage, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt?
Ja, schon so ein bisschen, ja. Und finde es so schön, dass, ja, weil ich jetzt gerade kein Atelier habe und nicht so direkt in der bildnerischen Arbeit drin bin, dass ganz viele Momente, aber die ich aus der Arbeit so schätze, trotzdem da sind. Und vieles im Schreiben da ist, was so aus dem Machen heraus eigentlich bei mir im Atelier früher eigentlich so seinen Ort hatte. Oder jetzt dieses Testsehen in Ausstellungen stattfindet oder bei Atelierbesuchen. Und das ließ mich an dieses sich umsetzen.
Eine neue Position dazu einnehmen eigentlich,
ja.
Ne? Das meinst du damit?
Ja. Ja, und das Umsetzung, das er eigentlich auch mit in sich drin haben sollte und dann dadurch rauskommt aus diesem einseitigen Moment.
Übertragen.
Genau, da gibt es eine Idee und die wird jetzt auf ein Material appliziert und das Material hat zu folgen und man hat sich selber zu disziplinieren, dass man das mit dem Material dann so auch gut hinkriegt. Und es ist sozusagen so ein, es ist eigentlich schon klar und jetzt muss es quasi noch irgendwo in die Form rein.
Ich habe mich auch gefragt dann, ob das diese Unterscheidung, die Barth macht zwischen definieren und benennen, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, weil wenn man Umsetzung so versteht, dass das eine Übertragung ist, also eigentlich eine Übersetzung von was schon Existierenden, dann muss es ja irgendwie wie definiert sein. Damit die wesentlichen Merkmale übertragen werden können, müssen die ja bestimmt sein. Und in der Kunst ist es ja vielleicht dann eher so, dass man was benennt, jetzt um bei Barth zu bleiben, aber die wie du das ja vorhin auch beschrieben hast, in einem Bild ist es ja, sind die einzelnen Elemente ja zwar benannt, aber nicht definiert. Also, und deswegen können die auch immer neue Konstellationen eingehen.
Ja, ja.
Und vielleicht kann man Dinge, die nur benannt sind, nicht übersetzen in dem Sinne, sondern nur Dinge, die definiert sind oder sowas. Mhm. Und dass das vielleicht der Unterschied zwischen Umsetzung in meinem Verständnis und dem Umsetzung im Sinne von Übersetzen wäre oder so.
Ja.
Ja.
Ja. Und ja, das macht es, glaube ich, nochmal ganz schön deutlich, diesen engeren Begriff von Umsetzung oder diesen restriktiven oder so auf, engeren so auf Planbarkeit abzielenden oder von Planbarkeit getragenen Begriff der Umsetzung, der ja auch so strategisch und geskriptet ist in gewisser Weise. Mhm. Und dem Offenen.
Ja, und dem Bewegen von Inhalten oder Bewegen von Elementen, das wäre das dann. Das in Bewegung halten eigentlich.
Ja, und bewegt werden. Ich finde das so toll, gerade auch in diesem Bilder anschauen, wie sich bewegen lassen von dem Bild, was wäre ein guter Ort, ein guter Abstand dazu. Mhm. Oder es gibt ja immer mehrere. Welche Partien aus dem Bild legen, fragen bei mir welchen Abstand an oder welche Körperhaltung oder welche Blickrichtung. Und das eigentlich ja auch wieder dieses eher sich umsetzen lassen von dem, was da ist.
Es wird ja so besonders deutlich es gibt ja so ein paar Werke, die gezielt darauf abziehen, wie von Holbein dieses bekannte Werk, wo dieser verzerrte Totenkopf drauf abgebildet ist, der nur ein Fleck ist, wenn man frontal davor steht und man muss sich dann in eine gewisse Position bringen, um den als Totenkopf erkennen zu können. Ja. Das ist natürlich so ein Gag, total Gimmick irgendwie, aber trotzdem macht es sichtbar, dass es halt nicht nur sozusagen die Frontalansicht gibt, sondern es fordert eigentlich den Betrachter oder die Betrachterin auf, beweg dich, bring dich in Position.
Ja.
Und ist dadurch ganz schön needy, wofür ich aber Sympathien habe, wenn ein Bild auch was will. Mhm. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, weil wir vorhin auch davon gesprochen haben, dass der Text vielleicht auch was will oder vielleicht will ein Text gelesen werden. In dem Fall ist es ein Bild, das auf eine gewisse Weise in einem gewissen Licht gesehen werden will.
Ja, ja, ich musste gerade noch an ein Beispiel denken. Ich habe es leider nicht aus meinen kunstgeschichtlichen Studien jetzt sicher behalten, dass ich Name und Ort und Zeit genau nennen könnte, aber es ist eine Deckenmalerei, ein Deckengewölbe in einer Kirche in Italien.
Ah, wo es auch so einen Punkt gibt, ne?
Und da liegt der Fluchtpunkt, der vor dem Bild ist und der quasi dann der ideale Betrachterstandpunkt ist, so dass alle perspektivisch konstruierten Linien dann wirklich zusammenlaufen und dann die Bildraumschlüssigkeit herstellen. Und der liegt ein paar Meter höher als das, was man als fußgehender Betrachter in der Kirche...
Also man muss eigentlich schweben.
Genau.
Also können nur Engel den idealen Punkt...
Genau, ne? Und man spürt aber, dass die Linien im Bild eigentlich nach oben ziehen.
Ah ja, das ist wie so eine Assunta, so eine hochziehende Bewegung.
Ja, 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 ja. Also so kann das ja auch eingesetzt werden. Also dass eigentlich was von einem ein bisschen was Unmögliches verlangt wird, aber man spürt, es kann verlangt werden. Es ist, was dann körperlich nicht mehr direkt einlösbar ist, aber in der Vorstellung und als Tendenz und als Bedürfnisstruktur dann spürbar wird und dass das in dem Moment wichtiger ist als die Einlösbarkeit.
Ja, so ein Streben.
Ja, ja.
Ja, ja.
Also das sind dann auch so Momente, die in gewisser Weise aus so einer Planbarkeit, also aus so einem engen Begriff der Umsetzung irgendwie rausfallen oder schwieriger haben. Ich meine, natürlich ist das auch in so einem Deckengewölbe, es ist durchkonzipiert und ganz, ganz klar irgendwie jetzt nicht einfach aus so einem schöpferischen Lauf der Dinge irgendwie passiert. So, aber auf die Idee zu kommen, wie kam jemand auf die Idee? Und wie kamen Geldgeber auf die Idee oder haben die sich überzeugen lassen, dass das... Das
im Zweifelsfall ist es immer ein Assistent, der es ruiniert. Das ist meistens die Antwort. Wie kamen die auf die Idee?
Ja, nee, aber ich würde gerne da auf einen Punkt hinaus, der dann vielleicht nochmal was hinzufügt und der da was unterscheiden lässt, weil den Kontext, den du ansprichst, mit dieser Planbarkeit von irgendwie, es kommt ein Einfall oder es wird eine Idee konstruiert und dann gibt es eine Umsetzung und dann gibt es ein Werk. Der auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein schwer zu beschreibendes Geschehen, das sehr offen ist und was wir jetzt so Atelierpraxis überschrieben haben. Und wo man vielleicht auch eine Differenz einziehen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass dein Unbehagen auch mit dem Begriff der künstlerischen Forschung zu tun hat. Oder daran musste ich jetzt auch gerade denken. Und was jetzt seit 10, 20 Jahren irgendwo ein großes Thema ist und viel gefördert wird und in Anträgen hoch und runter dekliniert wird.
Die machen das sogar noch ein bisschen feiner. Was ich meine, sind echt sind nochmal so andere Theorien zu, also sehr Theorien zum einen Fall eher im Philosophischen verortet, mhm. aber dann aus so einer Pragmatik kommend, wie können wir das beschreiben, vielleicht auch um es dann zu replizieren technisch oder mhm. so. Aber mhm. ich teile auch ein gewisses Unbehagen der künstlerischen Forschung gegenüber.
Mhm. Aber vielleicht ja, lässt sich es in beiden Fällen ähnlich schildern, dass mein Eindruck ist, dass es ein Problem ist. Und eine Schwierigkeit darstellt und etwas, was ich kritisieren wollen würde, dass aus so einem ja, eher naturwissenschaftlich geprägten Feld oder Milieu heraus also ein starkes Subjekt übertragen wird oder hinübergenommen wird in Sphären wie die Kunst und damit so eine ganz, ganz andere Haltung, die er ja, als starkes Ego sozusagen umsetzt und plant und ins Werk setzt und die Zügel in der Hand hat und damit auf ein Menschenbild rekurriert, bei dem ich das Gefühl habe, dass es wird immer deutlicher, das ist durch. Das ist durch. Also spätestens irgendwie die Natur sagt, irgendwie es ist genug. Es funktioniert so nicht. Das ist erstaunlich, was da funktioniert, was das alles hervorbringt und bewundernswert in vielen Punkten. Ich will da keine rigorose Pauschalkritik formulieren. Und trotzdem ist mein Gefühl da ganz stark dieses starke Subjekt, das auf Verfügbarkeit, auf Machbarkeit setzt und an sich und an sein Technikvermögen glaubt und das an erste Stelle setzt in der Beziehung zur Welt, dass das fertig gewirtschaftet hat.
Natürlich gibt es dieses Subjekt, das so in Kontrolle ist und Herr seiner oder ihrer Gedanken und dann gibt es aber natürlich auch schon lange und gespaltene Subjekt der Psychoanalyse, das dann so gar nicht in Kontrolle ist. Also und vielleicht wo quasi das die ganze Zeit spricht, ohne sprechen zu wollen, handelt, ohne handeln zu wollen und der so fundamental nicht in Kontrolle und gespalten mhm. ist. Und die beiden stehen sich so gegenüber. Ne? Also und sind beide aber, glaube ich, sehr dominant, obwohl das stimmt, dass natürlich das Subjekt, das rationale Subjekt, das in Kontrolle ist, gerade wieder stärker betont wird.
Ja, oder...
Einerseits, ja, ich frage mich gerade...
Ja. Ich glaube, es ist so eine ambivalente Situation, je nachdem, wo man hinschaut und welche Stimmen...
Ja, wenn, keine Ahnung, wenn die Versuche durch künstliche Intelligenz das Bewusstsein und das zu kopieren, die wollen nicht das gespaltene, da versucht niemand das gespaltene Subjekt zu kopieren, sondern die orientieren sich immer an dem Descartes'schen Subjekt auf jeden Fall.
So distinkte et clare. So
ja, genau.
Klar und fein und exakt unterscheidbar.
Ja.
Und damit wieder irgendwo dieses Kontroll- und Verfügungsphantasma.
Außer Douglas Adams, bei dem gibt's depressive Maschinen und da ist es auf jeden Fall drin.
Ja, ja. Und das könnte man ja dann auf psychoanalytischer Seite oder auch in vielen Fällen, ist jetzt natürlich auch so eine Arbeitsunterscheidung, die irgendwie vergröbert, aber schwaches Subjekt nennen und dass er sagen, ohne Zügel im Sattel sitzt
Das Psychoanalytische jetzt meinst du, oder?
Mhm. Ja, zum Beispiel, als ein Beispiel. Oder auch dann eine Form eher von einer künstlerischen Haltung. Wo ich mich dann eben so ein bisschen störe daran oder ein gewisses Unbehagen habe, damit so einem Forschungsbegriff reinzugehen in dieses Feld. Mhm. Also auch wenn ich sicher ein Freund einfach von einem möglichst weiten Kunstbegriff ist und da gibt es sicher Leute, die damit unheimlich interessant arbeiten können und wo das irgendwie gute Synergien ergibt. Aber in der Dominanz, wie ich es glaube wahrzunehmen, flößt es mir dann doch ein gewisses Unbehagen ein, weil ich das Gefühl habe, ich bin so froh um die Alternative, die ich da in der Kunst finde, zu diesem naturwissenschaftlich geprägten Weltverhältnis und der Krise, die damit einhergeht und auch der fragwürdigen Perspektiven, an die ich nicht so richtig mehr gut glauben kann, bei aller Faszination dafür.
Ist so die Frage, was man am Ende haben will, ne? Weil es soll ja, es wird ja viel untersucht und zugestanden und das schwache Subjekt und die Ambiguität der Künste, aber am Ende soll es halt dargereicht werden in der Sprache, in einer Sprache, die verwertbar ist in einem anderen Diskurs. Also es soll eine Übersetzung am Ende stattfinden. Das heißt ja nicht nur, das ist meiner Meinung nach die größte Problematik oder das Problem, das ich sehe bei der künstlerischen Forschung und bei dem künstlerischen Wissen ist, ich bin die Erste, die sagt, es gibt ein Wissen in den Künsten. Das Problem ist, wenn ich, das reicht nicht, das zu sagen, sondern man soll es irgendwie man will es da rausholen und das geht natürlich nicht, weil man es dann wieder in eine andere Sprache übersetzen muss. Und das ist vielleicht ist das wieder diese Unterscheidung zwischen Definieren, Benennen und Übersetzung und Umsetzung in meiner Variante sozusagen. Weil das Wissen der Künstler zu übersetzen in eine Sprache, die auch die wissenschaftlich dominant ist, was die naturwissenschaftliche ist, die irgendwie sagt, was haben wir jetzt davon, was sind die Ergebnisse, die nach Ergebnissen fragt, das wäre ja eine Übersetzungsleistung ganz am Ende und den Schritt, den wollen die Künste natürlich irgendwie nicht machen, gleichzeitig legen sie sich irgendwie auch selber gerade so ein bisschen auf, weil sie natürlich durch äußere Umstände dazu gezwungen werden, einfach durch reine Notwendigkeiten wie Stellen und Gelder und so weiter beweisen zu müssen, dass da was Tolles passiert.
Ja. Oder passieren kann.
Ja.
Ja.
Oder dass es da ein Wissen gibt oder so.
Ja.
Vielleicht ist auch schon Wissen der falsche Begriff.
Ja, es ist auch so ein Punkt, wo ich eher so.
Ich denke bei dem Wissen der Künste eigentlich immer an so ein mystisches Wissen, ein Wissen, das weiß, dass ich selbst damit genug ist, dass ich weiß, weil ich weiß. Und das hat so eine gewisse Tautologie, die nicht sagt, ich weiß das, sondern die einfach sagt, ich weiß. Also diese Stimme oder die mystische Erfahrung, ne, geht ja im Wissen auf und irgendwie die künstlerische Erfahrung, das meine ich jetzt nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Rezeption, du hast ja auch vorhin davon gesprochen, bewegt werden von Kunstwerken, ist ja dieser Moment eines Angegangenseins und irgendwie spüren oder wissen, was das für einen bedeutet, aber und dann scheitert man schon im nächsten Moment an den Worten. Also es ist ein anderes Wissen.
Ja. Und dann aber auch, also das regt sich bei mir zum einen irgendwie auch dann direkt gegen diese Wissensvokabel, ohne dass ich das auch irgendwie in Abrede stellen mag, dass man gibt da dieses große Graduiertenkolleg an der UdK und viele Publikationen ringsrum und auch noch andernorts. Aber was so ganz subjektiv von mir aus, was mich in die Kunst geführt hat und bis heute mich da richtig fühlen lässt, ist nicht das Wissen, sondern eher der Raum dafür, warum zu fragen. Warum überhaupt?
Das ist die Frage, die du stellen möchtest. Warum?
Finde ich zumindest ganz, ganz zentral.
Also warum Kunst? Oder warum
erst mal,
überhaupt irgendwas?
Ja, erstmal ganz, ganz offen. die einen Ort dafür, dem Raum zu geben, dass, ich komme jetzt über Wissen, Nichtwissen, Warum, über diesen Dreischritt zum Warum, Fragezeichen. Erstmal, ja, wirklich wieder diese irgendwie Jugendliche, der nach seinem, der irgendwie so das Gespür für den Sinn seines Daseins verloren hat und von daher diese Frage so groß stellt. Und bemerkt, und das geht mir bis heute nach, ich finde es unheimlich faszinierend zu merken, dass ich diese Frage an mein Leben, an die Dinge um mich herum und überhaupt, dass ich diese Frage in einer Deutlichkeit stellen kann und das kann. Und diese Deutlichkeit ein Vermögen ist. Und gleichzeitig merke, dass ich nicht in derselben Deutlichkeit darauf antworten kann.
Das lässt mich jetzt gerade natürlich an die Fragen bei Deleuze denken, weil er auch zwischen zwei Fragen unterscheidet, nämlich die Fragen, die man von außen gestellt bekommt und auf die man eigentlich gar nicht antworten will, und dann die Fragen, die man sich selber stellt, die sich aber eigentlich vielleicht auch mit der Antwort erst generieren oder sowas. Und so Kunst wäre vielleicht sowas, ne, dass da irgendwie eine, also, oder es bleibt immer die gleiche Frage, die auf die dann Kunst, also wenn man jetzt in diesem Frage-Antwort-Ding bleiben will, naja, und ich frage mich gerade, ob dann nicht eher sich, also Kunst die Antwort auf eine Frage ist, die man, die vielleicht ist, warum, aber vielleicht noch gar nicht so richtig formuliert ist oder so. Ich störe mich, glaube ich, ein bisschen an dem Warum, weil das sie die letzte Frage ist, die ich an Kunst stellen würde, glaube ich. Vielleicht ich, schon eher, wenn du sagst, es ist so eine ganz allgemeine Sinnfrage, dann kann also gar keine Frage, die wirklich beantwortet werden kann, dann schon eher. Aber selbst da störe ich mich noch so ein bisschen dran, weil das dann so Kunst ein bisschen so ins Therapeutische nicht ins Therapeutische, aber in der Kunst- und Stellvertreterplatz einräumt. Ich muss noch drüber nachdenken, aber ich habe dann Unbehagen, überhaupt da die Warum-Frage einzuführen. Also Kunst ist der Raum, als du gesagt hast, das macht einen Raum auf, habe ich gedacht, ja, und dann, indem man Warum fragen kann, dachte ich, nee.
Ja. Ja, nee, also für mich. Für mich, und deswegen kam ich jetzt, glaube ich, auch drauf, ist das in dem Kontext von so einer, ja, ich sag mal, naturwissenschaftlich sozialisierten Weltsicht, die ganz stark, also, oder wo das Warum-Fragen ganz stark immer so einen funktionalistischen oder funktionalen oder instrumentellen Charakter hat. Es geht eigentlich eher zu fragen, wie. Wie funktioniert das? Wie kann man das so und so machen, damit das und das dann passiert oder rauskommt? Oder wie kommt man da und da hin? Und durch was? Und dass es aber noch dieses andere Warum gibt, dieses Grundsätzlichere. Und ja, das mit, für mich eben mit der Faszination einhergeht, dass man es stellen kann in einer Klarheit und auf die danach aber sozusagen nicht in derselben Klarheit in der Antwort übergehen kann.
Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr. Dann wäre Kunst gar nicht die Antwort auf die Frage, warum, sondern Kunst wäre die Frage.
Ja.
Ah, so, okay.
Ja, und das Aushalten der Frage und das mit der Frage umgehen und gar nicht mal, ich weiß, dass es dann auch so ein, ganz schnell so einen existenzialistischen Touch kriegen kann und dann gibt es da irgendwie so dieses sich marternde Künstlersubjekt, das irgendwie so seine Sinnkrise vor der Leinwand austrägt. Mag es alles geben, aber ich mein das größer und grundsätzlicher und dass ich, und auch erstmal nur ganz subjektiv, dass es mir so erging, dass ich das Gefühl hatte, wo ist ein Ort, wo dieses Fragen nicht so zur Seite geschoben wird. Und diese Entdeckung oder Beobachtung, dass man diese Frage so stellen kann, und dass sie sich so ganz tief und direkt und berührend anfühlt. Und ich aber das Gefühl hatte, wo hat die einen Ort, wo kann mit der umgegangen werden? Und auch warum, jetzt nur als sozusagen eine Vokabel, und da fand ich eben dann, dass dieser das Umgehen mit Bildern und der bildinternen Offenheit oder dieser medienspezifischen Offenheit von Bildern und diesen vielen Möglichkeiten und auch den Nichtmöglichkeiten, die da irgendwie mit drin sind, anders mit drin sind als bei der Sprache, wo jedes Wort so eine Entscheidung eigentlich verkörpert und einen Ausschluss der anderen Möglichkeiten. Oder wenn es schön ist, weiß nicht, bei Literatur, bei Poesie oder überhaupt egal, es gibt schöne Sprache überall, das schon gelingen kann, dass das mit anklingt, was da noch alles ist und dass nicht Platz für alles war und das Gefühl aber mit reingegangen ist. Aber das habe ich bei Bildern noch stärker.
Ja, ich aus irgendeinem Grund frag mich nicht, woher jetzt diese Assoziation kommt. Aber als du vorhin sagtest, wenn die Sprache ausgespielt wäre, alle möglichen Kombinationen durchgespielt wären, dann würdest du gerne am Ende das Wort "und" sehen, dass es das letzte Wort ist. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, dass ich schöner fände, wenn am Ende stehen würde "oder?" Fragezeichen.
Aber das ist diese, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, würde ich sagen, das "und" ist halt die griffigste Form oder "oder".
Aber "oder" mit Fragezeichen, ja. Also aber so, ja.
Und wobei das "oder" Fragezeichen ja so sich wieder zurückwendet in diesen Innenraum, in dem die ganze Sprache ist und all ihre Möglichkeiten.
Und die fragt eigentlich nach einem neuen Versuch, ne? Ja. Und du willst eigentlich in andere, du willst ins Außen.
Genau. Mhm. Und wie als würde sich dieser ganze Bedeutungskosmos sagen umstülpen und nicht als etwas, wo ein Zaun rumgebaut ist und die Bedeutungspfeile gehen nach innen, sondern der stülpt sich noch nach außen wie ein Handschuh und die ganzen Fasern vom Futter des Handschuhs deuten in alle Richtungen.
Aber ich glaube, deswegen deswegen fühle ich mich, glaube ich, wohler mit dem "oder", Fragezeichen, weil in der Arbeit, also wenn man jetzt am Rand steht und du sagst, das "und" reicht aus dem Bestehenden raus in was Unbekanntes und das "oder" ist eigentlich wie so eine Rückwärtsbewegung, die nochmal zurück will und nochmal neu anfangen. Ich finde, in dieser kombinatorischen Arbeit und immer neue Formen finden, das ist ja irgendwie auch Kunst. Also darin gibt es ja das ist eine Vorwärtsbewegung, die sich auch an der eigenen Form erfreut und nicht nur irgendwo anders hin will und nicht nur raus will. Und deswegen glaube ich, wenn man am Ende "oder" Fragezeichen damit abschließt, dann ist es ein Zugeständnis an diese Lust, damit zu spielen, mit der Sprache zu spielen und den Kombinationen zu spielen und eigentlich das dann doch nochmal anders zu versuchen. Und letztendlich vielleicht einen Umkehren am Rand, aber eine Freude an der Ästhetik, ne? Eine Freude am Material. Das macht eigentlich Spaß zu spielen.
Ja, ja. Ja, wie mit den Occasional Terms oder
Occasional Table genau.
Und ja. Übertragen dann auf Dinge,
ja.
Oder auf Worte, so rum.
Jetzt müssen wir uns, glaube ich, darauf einigen, ob wir mit "und" enden oder mit "oder".
da würde ich den unsichtbaren Gast am Tisch fragen, der würde sagen, irgendwie also Deleuze, wir sagen, das geht. Es geht beides.
Geht beides. dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst, Thomas. Dass das Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Und das hat wunderbar funktioniert mit dem ins Offene sprechen.
Ja.
Das hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank. Und auch dieses Wagnis, das so begleitet hat. Ich finde es schön, dass es einen Ort hatte.
Ja.
Dass es nicht so sicher war und nicht gewusst.
Genau.
Dankeschön.
Danke dir.